Unklassisch, der Podcast für Latein und Antike im 21. Jahrhundert. Mit Patrick und Jana. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück bei Unklassisch. Einer wieder mal zweiten Folge, nachdem wir unser Thema auch beim letzten Mal nicht in einer Folge abschließen konnten, beziehungsweise vor allem auch nicht wollten, um dem, was wir heute besprechen, den gebührenden Raum geben zu können. Auch heute bin ich nicht alleine, um euch davon zu erzählen. Jana ist auch da.
Ja, hallo.
Und wird uns in Fortsetzung der letzten Folge weiter durch die Welt von Servius führen, dem Vergil-Kommentator, den wir in der letzten Folge einführend vorgestellt haben zu seiner Person, seiner Funktion im grammatischen Diskurs der Spätantike und was wir auch versucht haben, war seine Arbeitsweise und ja, vielleicht ein bisschen sein Literaturverständnis und seine Weltsicht anhand von repräsentativen Beispielen aus dem Kommentar zum gesamten Werk Vergils, den wir von ihm haben, zu illustrieren. Und was wir heute machen werden, ist uns den Beginn dieses Kommentars oder wie es auf Lateinisch heißt, die Praefatio, die Vorrede zum gesamten Kommentar etwas genauer anzusehen und damit das einzulösen, was wir letztes Mal auch schon dem Ganzen vorangestellt haben, nämlich, dass wir diesen Text mal ein bisschen versuchen wollen, als Primärliteratur zu lesen.
Ja, genau. Also heute eigentlich etwas kontraintuitiv die Einleitung zum Kommentar von Servius, nachdem wir schon ganz viel über Servius geredet haben. Aber wir hatten ja auch in der letzten Folge schon gesagt, dass wir das so rum besser fanden, damit ihr das ganze Hintergrundwissen zu Servius habt, vor dem man dann den wahrscheinlich berühmtesten Teil des Vergil-Kommentars besser verstehen kann. Weil das ist jetzt zum Beispiel auch, ja, ich habe das auch gelesen, diese Präfatio, aber die war jetzt zum Beispiel für meine Dissertation nicht weiter relevant, so an und für sich, weil da jetzt keine Grammatik-Terminologie-Sachen drin vorkommen. Aber wie wir ja in der letzten Folge auch schon angedeutet haben, sind in dieser Präfatio, da redet er eben über Vergil und über das Werk generell und da stehen diverse Dinge drin, die wir beide in unabhängigen Kursen und auch in Kursen, in denen wir zusammen waren, teilweise wirklich als die unhinterfragte Wahrheit über Vergil gelernt haben. Das ist natürlich interessant, einfach weil wir eh schon in dem Servius-Kommentar drin sind und weil wir ja in dem Podcast gerne darüber reden, woher wir eigentlich wissen, was wir wissen über die Antike.
Genau.
Da sind Grammatikatexte sowieso immer eine potenzielle Quelle für Dinge, die wir wissen, in dicken Anführungszeichen. Und diese Praefatio ist, was die Vergil-Biografie angeht, eine der Quellen schlechthin. Und da wir ja auch Vergil sehr gerne mögen, war das jetzt eigentlich logisch, dass wir uns dieser Praefatio widmen. Wir werden die auch komplett besprechen, mit Ausnahme der Helena-Episode, weil die dann doch im Kontext des zweiten Buches besser zu behandeln ist. Aber ansonsten gehen wir da ja tatsächlich jetzt komplett durch. Also wer schon immer mal wissen wollte, was in Servius Praefatio im Detail drinsteht, ist in dieser Folge genau richtig.
Ja, genau. Also wir schlagen gewissermaßen zwei Fliegen mit einer Klappe, indem wir einerseits eben mal wirklich so einen vermeintlichen Gebrauchstext, Sachtext als Literatur uns ansehen und auf der anderen Seite eben gemäß unserem Interesse daran, woher wir wissen, was wir wissen, uns das an dem Text mit Blick auf Vergil genau anschauen. Und die Helena-Episode ist ja auch einfach wirklich sehr lang.
Genau, aber also wer jetzt nicht weiß, was die Helena-Episode ist, wir reden schon kurz drüber, was da los ist, aber die werden wir jetzt nicht jeden Vers davon besprechen.
Ja, und ich glaube, damit haben wir auch schon einen ganz guten Fahrplan durch diese Folge. Und bevor wir in den Text einsteigen, nochmal die Aufforderung an euch alle, uns gerne zu bewerten oder zu abonnieren, das heißt den Podcast zu abonnieren und den Podcast zu bewerten und auch gerne den Podcast weiter zu empfehlen, wenn euch der gefällt. Das würde uns sehr freuen. Ja, nachdem die letzte Folge schon eine Privatio zur Privatio war, jetzt nochmal eine kleine Privatio zur Privatio.
Oh Gott, ja.
Oder ganz konkret über den ersten Teil dieser Privatio, der sich vor allem dem Leben Vergils widmet. Dazu gibt's nämlich auch Überlieferungsgeschichtliches zu sagen, oder ja?
Genau, also die Vita, also das Leben von Vergil, das bei Servius überliefert ist als Teil dieser Präfatio, ist eben in verschiedenen Servius-Handschriften überliefert. Und da kann man jetzt wirklich davon ausgehen, das ist Servius. Aber natürlich gibt es auch eine Vita von Donat, die Donat zugeschrieben ist, sagen wir es mal so. Mhm. Und diese andere Vita ist sehr viel länger als die von Servius, also da steht sehr viel mehr Informationen drin, als das bei Servius der Fall ist. Und diese Vita wurde ganz lange überhaupt gar nicht Donat zugeschrieben, ist aber überliefert in dem bisschen, was von Donats Vergil-Kommentar, der verloren ist, doch erhalten ist, nämlich eine Vorrede zu den Eklogen, und da steht das drin. Mhm. Und als wäre das nicht genug der Sachen, die wir vielleicht doch haben von Verlorenen, gibt es ja noch eine berühmte, in Anführungszeichen, Vergil-Vita, die wir auch nicht mehr haben, nämlich die von Sueton. Mhm. Also Sueton kennt man vielleicht von seinen Kaiserbiografien. Mhm. Das ist ja so das Hauptwerk, was man so liest. Weiß nicht, die Nero-Biografie habe ich mal gelesen, ist schon unterhaltsam.
Ich auch. Ja, die ist unterhaltsam.
Aber Sueton hat ja auch andere Biografien geschrieben, unter anderem eben die von diversen Dichtern und auch eine zu Vergil. Also wir wissen, dass er das geschrieben hat, aber diese Vita ist verloren. Mhm. Und jetzt wird gemeinhin angenommen, dass diese Vita von Donat größtenteils, wir wissen nicht zu welchem Teil, die von Sueton ist.
Klar.
Because of course.
Ja, was sollte es auch sonst sein? Ja.
Das gilt schon tatsächlich als der Konsens. Ich habe jetzt auch noch mal so ein bisschen da reingeguckt, wie sich das erklärt. Also da wird immer argumentiert, dass das vom Stilistischen und von der Wortwahl her, dass das sehr nah dran ist an dem, was man eben von Sueton hat. Da muss ich jetzt sagen, ich habe nicht genug Sueton gelesen, um mir da ein Urteil erlauben zu können. Aber es ist am Ende eigentlich auch egal. Also diese Vita, diese längere Vita, die vielleicht wahrscheinlich von Donat geschrieben wurde und vielleicht wahrscheinlich auf Grundlage von Suetons Vita existiert, wird eben oft VSD abgekürzt, also Vita Suetonii Vulgo Donatiana. Mhm. Und am Ende ist es auch wurscht, zu welchem Anteilen des Sueton und Donat und sonst was ist. Was man auf jeden Fall mit ziemlicher Gewissheit sagen kann, ist, dass Servius sich auf diesen Text bezieht. Ja. Also Servius hat ähnliche Informationen, allerdings eben weniger. Das heißt, Servius hat ausgewählt. Mhm. Also das ist auch eine Sache, die habe ich in meiner Dissertation öfter auch gesagt. Es ist manchmal nicht so wichtig, sich zu fragen, wer hat sich's ausgedacht, sondern was wir eben haben in diesen verschiedenen Texten, ist so ein Diskurs an verschiedenen Informationen zu einem Thema, in dem Fall Vergils Leben. Mhm. Und jeder Grammatiker wählt was aus diesem Diskurs. Mhm. Also in dieser VSD stehen mehr Sachen drin als bei Servius. Und Servius wählt andere Dinge aus dem Diskurs aus. Er hat aber auch Informationen drin, die in der VSD nicht drin stehen. So. Mhm. Und es gibt da auch einen Aufsatz von Daniel Vallard zu dem Verhältnis dieser beiden Vitae. Den können wir euch verlinken, weil der nämlich Open Access ist. Halleluja. Und der sagt zum Beispiel, dass also die Auswahlkriterien, die Servius da anlegt, sagt er, dass es eben, also die Informationen, die Servius in seine Vita reinschreibt, sind so ausgewählt, dass sie sich relativ direkt auf die drei Werke von Vergil beziehen lassen können. Und da würde ich mitgehen bei dieser Einschätzung. Also warum habe ich da jetzt so lange drüber geredet? Das ist, weil halt, wenn ihr euch irgendwann mal mit der Vita von Servius da beschäftigen werdet, werdet ihr sehen, der hat das abgeschrieben bei und eben verkürzt. Mhm. Deswegen muss diese andere Vita erwähnt werden. Wir werden jetzt nicht im Detail auf diese andere, noch längere Vita eingehen, weil das eine eigene Folge wäre. Wir werden an so bestimmten Stellen, wo wirklich eine interessante Abweichung ist, werden wir es schon mal erwähnen. Aber ja, es ist wie immer bei den Grammatikern, es gibt immer noch einen anderen Text, der von irgendeinem früheren Grammatiker ist, bei dem man nicht genau weiß, ob der wirklich von diesem Grammatiker ist. Und das ist einfach, ja, ihr kennt das jetzt schon und hier ist es eben genauso.
Ja, das ist, glaube ich, eine Sache, die man nicht oft genug betonen kann, dass auch wenn Sachen irgendwie gekürzt sind auf Basis von irgendetwas sind, die Art und Weise, wie sie gekürzt sind und in welcher Form sie auf etwas hingekürzt sind, und ich glaube, da würde ich mich ganz dem anschließen, was du gesagt hast, und man wird es hoffentlich sehen in der Folge, dass diese Präfatio schon sozusagen auf eine bestimmte Richtung getrimmt ist und dass die Art und Weise, wie die Vita gekürzt ist und fokussiert ist, da auch ganz gezielt in diese Zielsetzung mit reinspielt, glaube ich.
Ja, würde ich auch sagen.
Sollen wir gleich einsteigen?
Ja, sehr gerne.
Wir werden es so machen, dass wir schrittweise durch den Text gehen und immer eine von mir angefertigte Übersetzung vorlesen und diese dann gegebenenfalls mit den lateinischen Zitaten, wo wir über das Lateinische sprechen müssen, zusammenbringen. Aber jetzt am Anfang habe ich mir gedacht, ist es vielleicht nicht schlecht, zumindest den ersten Satz auf Latein vorzulesen und dem die Übersetzung nachzuschieben.
Und es wird natürlich einen Begleitpost geben, in dem ihr das nachlesen könnt, wenn ihr gerne möchtet.
Genau. Also, Servius beginnt seinen Kommentar folgendermaßen. In exponendis auctoribus haec consideranda sunt poetae vita titulus operis qualitas carminis scribentis intentio numerus librorum ordo librorum explanatio. Das ist der Einstieg. Und meine Übersetzung davon lautet: Bei der Auseinandersetzung mit Schriftstellern muss man folgende Dinge in Betracht ziehen. Das Leben des Dichters, den Titel des Werkes, die Art und Weise der Dichtung, die Zielsetzung des Schreibenden, die Anzahl der Bücher, die Anordnung der Bücher und die Erläuterung.
Mhm.
Also schon eine ganz gute Liste an Dingen und auch eine, die eigentlich schon mal gleich anfängt mit einer ziemlich starken Forderung, oder? Also es hat irgendwie eine sehr klare Vorstellung davon, wie eine Auseinandersetzung mit Literatur zu funktionieren hat. Ich meine, damit steht er wahrscheinlich bestimmt nicht alleine da.
Willkommen in der Spätantike.
Ja, genau. Nein, aber ich finde es immer wieder lustig, wenn man sich solche Texte anschaut, also antike Texte anschaut, die schrecken an vielen Punkten viel weniger damit zurück, so ganz, ganz klare Statements zu formulieren, vor denen ich zumindest große Angst habe, immer, meistens, wie man merkt. Aber ja, es ist eine Sache, die mir gleich am Anfang aufgefallen ist, sind die ersten drei Worte. In exponendis auctoribus, das heißt es nämlich. Also es steht nicht da in exponendis literis oder so. Also nicht beim Auslegen von Literatur oder Erklären von Literatur, sondern er sagt explizit beim Erklären von Schriftstellern, ganz wörtlich. Oder bei der Auseinandersetzung mit Schriftstellern, was ich daraus gemacht habe. Also man erklärt den Autor. Und man erklärt nicht das Werk. Das ist schon bemerkenswert. Und es geht ja auch gleich so weiter, ne? Also das Erste, was man in Betracht ziehen muss, ist eben das Leben des Dichters.
Das ist wirklich konsequent.
Und das ist lustigerweise ein Ansatzpunkt, wo man wahrscheinlich vor ein paar Jahren noch gesagt hätte, so, ah ja, da erkennt man ja das, oder ein paar Jahrzehnten vielleicht hätte man gesagt, so, ah, das ist ein ganz unmoderner Ansatz.
Tod des Autors und
genau.
So.
Genau. Es war ja lange Zeit, also in meiner Schulzeit auf jeden Fall und im Studium war es auf jeden Fall auch noch so, dass es sehr verpönt war, auch nur davon zu sprechen, dass das Werk, also dass das Leben des Autors unmittelbar was mit dem Werk zu tun haben könnte oder so.
Ja, das kenne ich auch.
Und das ist ja eine Entwicklung, die sich in den letzten Jahren sehr, also nicht komplett umgekehrt hat oder so, aber das, wenn man die Metapher des Pendels irgendwie bemühen kann, dann ist es so, dass das Pendel langsam wieder so ein bisschen zurückschwingt und man durchaus und meiner Meinung nach zumindest zu Recht davon ausgeht, dass eben das Leben von Personen, die Texte produzieren, die Lebensumstände, die Art und Weise, wie sie ihr Leben führen können, den Zugang zu Dingen, den sie haben, natürlich maßgeblich dazu beiträgt, was sie für Texte schreiben. Nicht unbedingt, was sie schreiben können, aber sondern was dann eben dabei herauskommt.
Ja, absolut. Literatur existiert ja nicht im Vakuum. Und sowohl die Umstände als auch die persönlichen Erfahrungen von AutorInnen natürlich haben die Einfluss auf das Werk. Also da würde ich, obwohl ich ja auch wirklich Hardcore-Strukturalismus gelernt habe in der Slavistik, da würde ich auch sagen, das kann man nicht komplett voneinander trennen. Sofern man eben nicht wieder das Pendel ganz in die andere Richtung zurückschlägt und sagt, ja, jeder Autor schreibt Autobiografie und man kann alles autobiografisch erklären. Da hatten wir ja neulich auch in der Folge zu The Latinist eine kleine Diskussion drüber.
Was mir jedenfalls beim Wiederlesen dieser Vita, die ich zumindest eben auszugsweise kannte, wie du schon gesagt hast, aus unterschiedlichen Veranstaltungen, was mir da aufgefallen ist, ist, dass meine Reaktion zu diesem Poetae Vita eine ganz andere war, als das eben zum Beispiel im Bachelorstudium war. Da war es wirklich so, dass das Ganze entlockt einem irgendwie ein Schmunzeln und wenn dann Vortragende darüber sprechen, wie das Leben von Vergil mit der Produktion seiner Dichten zusammenhängt, dann war damals noch meine Haltung so, ja, nein, so. Und da ist das Pendel bei mir auf jeden Fall auch in die andere Richtung geschwungen. Da denke ich mir jetzt so, ja, kann ich bis zu einem gewissen Grad mitgehen und nachvollziehen, auf jeden Fall.
Ja, yeah, würde ich auch sagen.
Genau, dann das mit dem Titulus Operis, das, was jetzt als nächstes kommt, also zuerst das Leben des Dichters, dann der Titel des Werkes.
Schon sinnvoll, darüber mal zu reden, ja?
Ja, also einfach um so klar zu machen, über welches Werk sprechen wir eigentlich.
Könnte helfen.
Ist auch wieder so eine Sache, wo man sich denkt, es ist irgendwie banal und vielleicht ein bisschen nicht unbedingt das, was man sich von einem literaturwissenschaftlichen Text zumindest heutzutage vielleicht erwarten würde. Aber auch da muss man natürlich sagen, also Servius schreibt ja einen Kommentar zu allen Werken Vergils und einfach mal klar festzulegen, um welches von denen es jetzt geht, ist an sich schon mal sinnvoll. Und dann sind das ja auch einfach sehr unterschiedliche Texte. Also es ist auch tatsächlich, glaube ich, eigentlich im Sprechen über Autoren und ihr Gesamtwerk, Stichwort bei XY, steht ja und so weiter, oft für meinen Geschmack zumindest ein bisschen zu wenig Differenzierung darüber drinnen, dass diese Werke auch alle sehr unterschiedlich sein können und unterschiedliche Weltsichten zu unterschiedlichen Zeitpunkten abbilden und so. Also ja, es ist vielleicht etwas, das, wo man sich überrascht fühlen kann, dass etwas so vielleicht Offensichtliches, gleichberechtigt neben so anderen gewichtigen Dingen, wie das, was jetzt gleich als nächstes kommt, steht. Aber für Servius ist das eben entscheidend auch, den Titel mal zu benennen.
Ja, aber was du auch gesagt hast, also die Dinge, die hier so als gleichberechtigt nebeneinander stehen, das ist schon manchmal ein bisschen schräg bei Servius. Das ist generell in der Grammatik manchmal ein bisschen schräg, was da so alles nebeneinander steht als gleichberechtigt. Also ja auch die Wortarten, ne? Also über Verben ist natürlich viel mehr zu sagen als über die achte Wortart im Lateinischen, die Interjektion, also Ausrufe. Das ist ein relativ kurzes Kapitel, aber das steht halt trotzdem gleichberechtigt nebeneinander, weil das eben auf derselben Stufe steht. So von der Taxonomie her. Und das ist hier eben das, was man seiner Meinung nach am Anfang einmal sagen muss. Und dieses Titulus Operis, das ist dann, wenn wir später drauf kommen, quasi, ich glaube, es sind zwei Sätze, ne? Und Explanatio, der letzte Punkt, das ist halt der ganze
Rest, ja. Genau.
Also so ganz gleichberechtigt ist es dann doch nicht. Aber ja, man kann schon einmal klären, was das Werk... also ich meine, man kann ja auch über die Titel von Romanen, kann man ja auch ganz Aufsätze schreiben. Ne? Also so ist nicht.
Und was natürlich, glaube ich, auch da ein Punkt ist, ist, der Name ist halt ein griechischer Name.
Ja.
Und das ist schon mal an sich in irgendeiner Form erklärungsbedürftig, glaube ich. Also,
ja.
Ja, wir haben jetzt schon darüber gesprochen. Der nächste Punkt ist ein großer Punkt, die Qualitas Carminis.
Ja.
Nicht die Qualität des Gedichtes. Nee. Ist wichtig in der Übersetzung zu beachten.
Und was er jetzt genau mit Beschaffenheit des Gedichtes meint, da kommen wir dann ja später noch zu.
Genau. Der nächste Punkt ist dann greift nochmal ein bisschen zu dem zurück, was wir mit Poetae Vita schon hatten, sagt Scribentis Intentio, also die Absicht des Schreibenden.
Ja.
Also das ist lustig, weil er macht natürlich 2 Punkte drauf, weil für ihn die beiden Sachen gar nicht in irgendeiner Form problematisch verknüpft sind. Bei uns ist irgendwie, oder im modernen Literaturdiskurs ist diese Art von quasi biografischer Interpretationstradition sehr eng intentionalen Lesarten.
Was will der Dichter uns
genau,
damit sagen?
Genau, was will er uns damit sagen? Und dafür gilt aus meiner Sicht das Gleiche wie für das Vorige. Ne? Also die Art und Weise, also es ist natürlich nochmal ein bisschen schwieriger, aus dem Text heraus zu destillieren, was die Zielsetzung des Textes ist. Das ist schon nochmal ein bisschen problematischer, als sich so mit dem Hintergrund der Entstehung eines Textes zu beschäftigen, glaube ich. Aber gleichzeitig glaube ich zumindest schon, dass jeder Text, wenn er entsteht, eine bestimmte Zielsetzung hat. Also die aus dem Text heraus zu destillieren, ob das die Aufgabe des Lesers ist, ist die andere Frage. Aber für Service ist das wichtig. Wir werden auch sehen, warum, weil das einfach ein für ihn ist das, glaube ich, so eine Art ja, Fixpunkt, von dem aus man die Interpretation ganz grundsätzlich beginnen kann. Was wahrscheinlich für so Schulzwecke einfach eine ganz grundsätzlich gute Idee ist, zu sagen, man hat irgendwie so eine Art Fundament und von da aus kann man dann anfangen zu versuchen, sich Dinge zu erklären, die man nicht versteht.
Also da habe ich so ein paar Probleme auch dann tatsächlich mit. Also da wirkt dann dieses Strukturalistische doch wieder bei mir, ne? Also, dass man die Biografie nicht komplett rauslesen kann, okay, aber und dass Leute, wenn sie was schreiben, damit wahrscheinlich irgendwas beabsichtigen, okay, aber ich finde es dann immer schwierig, wenn Lesende oder auch WissenschaftlerInnen anfangen zu argumentieren, dass ihrer Meinung nach auf jeden Fall das und das Ziel dieses Romans ist.
Nein, genau.
Also wir werden dann auch sehen, was Servius als die Intentio von Vergil annimmt und so und das, was da alles dranhängt. Aber da denke ich mir dann auch manchmal, das sagt auch vielleicht mehr über die Leute aus, die diese Intentio so lesen, als über das Werk.
Auf jeden Fall, und ich glaube, da möchte ich jetzt auch auf gar keinen Fall missverstanden werden. Es ist ja schon auch so, dass natürlich jedes Werk auch ein Eigenleben hat in irgendeiner Form. Und genau diese Zielsetzung auch in einen ganz anderen Weg gehen kann, als ursprünglich angenommen.
Ja, und das ist dann so, ne? Naja. Also sobald das Werk einmal draußen in der Welt ist, hat ja auch die AutorInnen keine Kontrolle mehr darüber, für welche Ziele und Zwecke es verwendet wird.
Für mein Gefühl ist Vergil ein Text, der sich genau dieser Problematik, dieser nicht existierenden Kontrolle darüber, was der Text letztendlich bedeutet. Ich glaube, Vergil ist sich dessen ziemlich bewusst. Das ist so mein Gefühl. Und vielleicht ist es so.
Oh. Ich glaube, das wäre eine ganz eigene Folge.
Ja, ich glaube auch. Aber ja, ich finde trotzdem, das ist irgendwie ein ganz, ganz netter Punkt hier. Zum einen, weil man, glaube ich, auch sehen kann, dass Servius ja auf gar keinen Fall sagt, eben, es zählt ja nicht nur die Scribentis Intentio, ne? Die ist ja auch irgendwie ein Bestandteil eines.
Ja, das stimmt.
Eines mannigfaltigen Ursprungs von Interpretation, so sage ich jetzt mal hochtrabend. Mhm. Und auch wenn man eben aus moderner Sicht nur schwer damit zurande kommt und das auch vielleicht auch nicht so sehen will, ist es doch irgendwie eine ganz witzige Idee, da drauf gestoßen zu werden. Und wir werden auch noch eben sehen, so eben, was er dann eben sagt, ist auch, dem muss man und möchte man vielleicht nicht folgen, aber es ist auf jeden Fall einflussreich und nötigt einen dazu, sich damit auseinanderzusetzen, sagen wir so.
Ja, man muss sich dazu verhalten.
Genau.
Dazu gleich mehr.
Ja, der Numerus Librorum, der ist wichtig nicht nur für Servius, sondern der ist auch für uns wichtig.
Weil das unser Running Gag hier ist.
Und geht eben auch um den Ordo Librorum, also der Anordnung dieser Bücher, was vor allem der Tatsache geschuldet ist, dass Vergil nicht komplett chronologisch erzählt, wie das überhaupt einfach in der epischen Erzählung üblich ist, nicht chronologisch zu erzählen. Und dann gibt es da natürlich durch die Überlieferung manchmal Varianten. Dazu muss es sich auch verhalten. Und der Rest des Textes ist dann eben die Explanatio. Das hast du ja vorhin schon gesagt.
Das ganze dicke restliche Buch ist die Explanatio, genau. Über die reden wir jetzt nicht weiter. Da haben wir ja letzte Folge schon. Ja, interessante Liste.
Ja, absolut. Ich habe ein bisschen drüber nachgedacht bei der Vorbereitung, ob man da schon eben so eine Art Programm oder Logik erkennen kann. Und ich glaube, eine Sache, die man auf jeden Fall festmachen kann, ist, es geht so ein bisschen von außen nach innen. Ja, also das Leben des Dichters als sozusagen eben der Umstand, der die ganze Entstehung des Textes beginnt. Und dann arbeiten wir uns sozusagen vom Leben des Dichters über den Titel des Werkes immer tiefer in den Text vor, bis wir dann eben bei der Explanatio der einzelnen Verse angekommen sind.
Ja, finde ich gut.
Das ist das eine. Das andere ist, dass ich weiß nicht, ob man sozusagen den Einfluss von Servius so stark machen muss, aber auffällig ist auf jeden Fall trotzdem, dass auch moderne philologische Kommentare sehr oft genau so aufgebaut sind.
Schon, ja.
Dass eben zuerst mal geklärt wird, so was wissen wir über den Autor überhaupt, wie ist der Aufbau, dann kommen vielleicht noch so ein paar essayhafte Kapitel zu großen Themen der Texte oder so. Dann gibt es natürlich noch einen Einblick in die Forschungsgeschichte und alle Literaturverzeichnis. Aber auch da ist es meistens so, dass im da natürlich stichwortartigen Inhaltsverzeichnis, wie das heutzutage üblich ist, der eigentliche Kommentar sozusagen auf der gleichen Ebene wie diese Einleitung platziert ist.
Ja, das stimmt.
Der dann aber natürlich auch meistens, nicht meistens, immer der mit Abstand voluminöseste Teil des gesamten Werkes ist.
Ja, schon witzig.
Jetzt zur Vita. Diesmal lese ich jetzt nur die Übersetzung vor. Also es geht im Text von Servius jetzt so weiter. Dies ist die Lebensbeschreibung Vergils. Er stammte von einem Vater namens Vergilius und einer Mutter namens Magia. Er war ein Bürger Mantuas, eine Gemeinde in der Region Venetia. An verschiedenen Orten beschäftigte er sich mit Literatur, denn er studierte in Cremona, in Mediolanum und in Neapolis. Er war jedoch derart und im höchsten Maß zurückhaltend, dass er aufgrund seines Charakters einen Beinamen erhielt. Man nannte ihn Parthenias, den Unberührten. Das ganze Leben über ohne Tadel plagte ihn nur ein einziges Laster. Er konnte seine Begierde nicht zügeln.
Bis hierhin erstmal.
Genau, das ist so mal die grundsätzliche Charakterisierung von Vergil.
Ja, das habe ich auf jeden Fall auch alles so gelernt in der Uni.
Ja, also 1:1.
Also als Fakt.
Genau. Das mit den Eltern, das war mir das lustigerweise neu, über die ist in meinen Kursen nicht viel gesprochen worden. Dass der Vater auch Vergilius heißt, ist jetzt weniger überraschend. Der Name der Mutter ist irgendwie interessant, Magia.
Ja, der steht, glaube ich, in der VSD auch nicht drin, in der längeren Version der Name. Dafür ist in der VSD, wird dann noch beschrieben, wie die Mutter irgendwie so einen Traum hat. Und dann gibt's ganz viele tolle Omen, bevor Vergil geboren wird. Und das ist Servius alles zu wild anscheinend.
Genau, also da geht's ja, glaube ich, auch immer viel um die Herleitung dieses Namens, oder? Also vermeintlichen Donat Suetonvita gibt's dann auch so eine ganz krude Geschichte darüber, dass die Mutter einen Traum hat, dass sie einen Stock gebiert. Also das Wort für Stock auf Latein, eines der Wörter dafür ist Virga. Und das wird dann eben mit dem, also implizit glaube ich nur, mit dem Namen Virgil in Verbindung gebracht. Und da bin ich mir hier auch nicht ganz sicher, ob das mit dem Parthenias auch zusammengeht hier an der Stelle, dass das mit dem lateinischen Virgo, das eben auch diese eine vergleichbare Bedeutung im Lateinischen hat. Und dass es so eine implizite Namenserklärung ist.
Also im Mittelalter später auf jeden Fall wird das mit Virgo und Vergil und christlichen Aspekten und so weiter und so fort.
Mhm.
Also bis heute findet man ja auch im Deutschen die Variante Virgil mit I.
In älteren Texten vor allem.
Was im Englischen fast der normalere, einfach die normalere Schreibart ist, also Virgil, also Kopf wie gesprungen im englischsprachigen Raum. Wohingegen im Deutschen, das ist schon ein Statement. Also wenn du Virgil in einem deutschen Text schreibst, dann hast du eine Aussage getätigt.
Ja,
ich würde das niemals machen zum Beispiel.
Ja, ich auch nicht. Auf keinen Fall.
Weil man dann eben sozusagen bewusst dann diese Virgil, Virga, Virgo, Traditionslesart mit den ganzen christlichen Konnotationen anschließt. Also das ist also nochmal eine ganz andere Geschichte für sich. Also Vergil ist ja war natürlich kein Christ, ne? Logischerweise.
Ja,
also
bisschen zu früh dafür.
Ganz bisschen. Und war aber natürlich auch in christlichen Zeiten immer noch ein wahnsinnig wichtiger Autor. Und dann ist es natürlich, gab es da auch Bestrebungen, sozusagen Vergil für die Christen so fassbar zu machen. Und es gibt ja vor allem diese vierte Ekloge, wo über die Geburt eines wundersamen Kindes geredet wird, die dann natürlich von den Christen sofort dankend absorbiert wurde.
Genau.
Und deswegen hängt da also ein unglaublicher Rattenschwanz an Assoziationen dran, an diesem Virgo und Virgil mit I. Ne? Ja. Also das, ich glaube, das alles auseinanderzunehmen wäre auch eine extra Folge. Aber es ist in der Tat bei Servius wirklich, also wenn dann wirklich sehr, sehr indirekt, aber in der VSD kann man es mehr rauslesen, aber das ist auf jeden Fall etwas, was in den antiken Viten oder spätantiken Viten schon angelegt ist und was dann im Laufe der Vergil-Rezeption ein unglaubliches Ausmaß annimmt.
Ja, genau. Was auch auffällig ist und was auch so ein Staple ist, also jetzt nicht nur der Vergil-Vermittlung im Studium, sondern grundsätzlich der Literaturvermittlung im Studium, dass auch Vergil nicht aus Rom selbst ist. Das ist immer so ein Thema, dass, also nicht aus der Stadt Rom, dass eigentlich fast alle großen Namen der lateinischen oder der römischen Literatur eben nicht in Rom geboren sind. Er kommt eben aus Mantua, im Norden Italiens. Und dann auch noch diese Darstellung von Diversis in Locis. Ne? Also er war dann eben in Cremona, er war in Mediolanum, was dort ist, wo heute Mailand ist. Ich finde es immer schwierig zu sagen, es ist das heutige Mailand, weil es ist...
Ja, finde ich auch schwierig.
Und Neapolis kann man sich natürlich denken, dass das dort ist, wo heute Neapel liegt, aber es schwingt da schon so ein bisschen mit, dass Vergil sein Leben über wohl eine sehr schwierige Beziehung zur Stadt Rom an sich hatte und sich da nicht besonders gern aufgehalten hat. Das ist auch was in der anderen Vita noch ein bisschen ausführlicher und anekdotenhaft erzählt wird.
Ja, und was auf jeden Fall auch was ist, was in meiner Vergil-Studiumsphase eine Rolle gespielt hat. Also das, weil ja viele Dichter auch über Rom schreiben oder dann eben nach Rom kommen und dann in Rom sind und Vergil fällt dann da eben raus. Also er ist wie alle großen Dichter nicht aus Rom, aber er ist auch nicht viel in Rom. Und das ist schon unüblich. Mhm. Laut dieser Vita ist er nicht viel in Rom, aber ich glaube, das kann man schon hinnehmen. Also das ist ja immer die Frage, ne? Woher hat auch, also hatten sie es wirklich von Sueton? Stimmt es, was bei Sueton steht? Sueton als Quelle, ganz schwierig. Ist es richtig? Wir wissen es nicht, ne? Also, aber das ist auf jeden Fall was ich als plausibel annehmen würde. Aber es ist natürlich, man kann es nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen.
Was mich ganz grundsätzlich in diesem Abschnitt gewundert hat, also wir haben ja schon darüber gesprochen, dass es da diese christliche Reinterpretation gibt, um sozusagen die Beschäftigung mit Vergil als einem paganen Autor in christlicher Zeit zu rechtfertigen. Aber dass es da auch unabhängig davon dieses Bemühen gibt, Vergil so, ja, also eben zurückhaltend, Verecundissimus und wie kann man es am besten beschreiben? Also jemand, der einfach...
Der war ein Drini.
Ja, genau. Jemand, der Schwierigkeiten... Shoutout an die Drinis an dieser Stelle.
Super Podcast, falls ihr den nicht kennt.
Jemand, der in sozialen Kontexten nicht so gut funktioniert. Sagen wir so. So kommt er dann irgendwie an der Stelle rüber, habe ich das Gefühl.
Ja, was ja auch ein Gegensatz ist zu dem, was man so weiß, in Anführungszeichen, über andere Dichter, wie jetzt Horaz oder Ovid oder Catull.
Genau. Also das haben wir ja auch besprochen, dass das möglicherweise eben auch ein ganz bewusster Kontrast ist und irgendwie auch zeigt, so wie unterschiedlich dieses Dreigestirn von augusteischen Dichtern, Horaz, Vergil, Ovid, eben tatsächlich auch schon wahrgenommen wurde natürlich. Ne? Also merke ich immer wieder, wenn ich darüber nachdenke, so einfach absurd eigentlich, wie unterschiedlich man in einem so engen zeitlichen Kontext über die Welt nachdenken kann, aber andererseits auch nicht überraschend. Warum sollte es auch anders sein?
Und also, aber ein Punkt dazu noch fällt mir gerade ein. Also bei Vergil ist ja auch ein wesentlicher Unterschied, dass Vergil sehr viel weniger in so einer Persona über sein eigenes Leben spricht. Also bei Horaz in den Oden, da steht ja sehr oft, ich mache dieses und jenes. Und natürlich darf man das jetzt auch nicht alles als Autobiografie lesen. Ne? Also das hatten wir ja schon oben, weiter oben, vorher in der Folge gesagt. Und Ovid redet ja auch vermeintlich über ein Leben. Und bei Catull ist das ja zum Beispiel auch so, dass er so sehr... so ganz viele Gedichte hat, die aus seinem Leben zu kommen scheinen, wobei ja Catull sogar selber sagt in einem Gedicht, also oder schreibt, dass man eben nicht von dem Gedicht auf den Dichter schließen soll, was dann irgendwie die Forschung größtenteils ignoriert hat, aber egal. haben wir, glaube ich, in der Catull-Folge drüber geredet, das müsste die dritte gewesen sein. Und Vergil macht das sehr wenig. Also Vergil... Also so direkte Sachen, wo man sagen kann, ah, das wird hier wohl autobiografisch sein. Ja, da gibt's Aspekte, da haben wir auch in der letzten Folge drüber gesprochen, über die erste Ekloge und so weiter. Aber Vergil hat jetzt nicht diese Dichtung, wo er viel in der ersten Person Aussagen macht, wo man denkt, ah, das könnte jetzt autobiografisch sein. Nee. Und er redet hier über sich, das macht Vergil einfach nicht. Und die anderen machen das sehr viel. Und wahrscheinlich hat das auch was damit zu tun, wie das denn, wie sie dann als Typen interpretiert werden, oder? Also, das muss sich doch so daraus erklären.
Ja, ganz bestimmt.
Dass er sozusagen mit Informationen über sein Leben in seiner Dichtung zurückhaltend ist. Also ist er
ja, natürlich, genau. Also eben, da sind wir wieder bei diesem, das Leben des Dichters spiegelt sich in der Dichtung und umgekehrt. Ne? Also wenn das Leben des Dichters Aufschluss über die Dichtung geben kann, dann kann die Dichtung auch Aufschluss über das Leben des Dichters geben. So muss die Logik irgendwie funktionieren. Ja,
und ich meine, Servius ist 400 Jahre entfernt von Vergil, ne? Also ich meine, vielleicht war Vergil auch total der Party-People, also ich finde das schwer vorstellbar, aber warum finde ich das schwer vorstellbar? Ja, ich weiß es ja auch nicht.
Ja, genau. Ja.
Also eine Frage, die einem ja manchmal gestellt wird, ist so, mit welchen Leuten aus der Geschichte würdest du dich gerne mal unterhalten, ne? Oder so, wenn du jetzt so eine Dinnerparty geben könntest, wen hättest du da gerne?
Ja,
und theoretisch... Also Catull, obviously, weil du willst ja eine gute Party haben, aber also mein Lieblingsdichter ist ja schon Vergil und dann würde ich, irgendwann hatte ich auch mal diese Diskussion mit irgendjemandem und dachte so, ja, also eigentlich wäre Vergil schon relativ weit oben auf meiner Liste, aber der würde wahrscheinlich nicht meinen Ton sagen, das lohnt sich ja dann gar nicht.
Ja.
Und dann dachte ich aber auch wieder, woher weiß ich das, ja? Woher weiß ich das, dass wenn ich Catull als echten Menschen treffen würde, dass das dann ein super Abend wäre und Vergil wahrscheinlich sich in der Ecke verstecken würde?
Ja.
Ich weiß es nämlich nicht. Oder vielmehr, ich weiß es von dieser Vita.
Ja, oder wir haben halt von dieser Vita gelernt, aus dem Werk auf den Dichter zu schließen, so ein bisschen zumindest. Aber ich meine, das ist halt das Ding, wir haben halt auch nichts anderes. Ne? Also wir können uns ja das Bild der Person, die den Text produziert hat, nur anhand des Textes irgendwie machen.
Na, die hat noch kein Social Media, was wahrscheinlich auch besser so ist.
Das stimmt. Und was man natürlich machen muss, ist eben sich immer vor Augen zu führen, dass das natürlich, dass es gar keinen notwendigen Zusammenhang gibt zwischen dem, wie ich mir die Person vorstelle und wie sie wirklich war. Das ist irgendwie, das ist auf jeden Fall entscheidend. Aber ich schließe mich dir an, ich habe auch so das Gefühl, dass Vergil eher so der Fall für You must be fun at parties. Also auch so von der grundsätzlichen Melancholie seines Werkes her und so weiter.
Ja. Yeah.
Aber ja, zurück zum Text. Eine Sache, die dann eben komisch ist, finde ich, oder die mir komisch vorkam, wir haben das dann in der Diskussion ein bisschen aufgelöst, glaube ich, aber wir haben eben diese Zeichnung von Vergil da so als zurückhaltend und dann grundsätzlich den Unberührten eben. Und dann gibt's da aber dieses komische Detail, er hatte dieses ein einziges Laster, er konnte seine Begierde nicht zügeln. Und die Formulierung, die da im Lateinischen steht, ist in patiens libidinis fuit. Und weil das eben für mich so überraschend kam und weil da eben davor diese Schilderung ist mit dem zurückhaltenden Vergil, war meine ursprüngliche Interpretation von dieser Aussage eine andere, die sowas wäre wie, er wollte mit Begierde nichts am Hut haben, ihm war Begierde verhasst oder so, konnte die nicht aushalten. Und das ist etwas, was von der Bedeutung des Wortes impatiens schon getragen wird. Also das ist einfach ein Wort, das zwei unterschiedliche Dinge bedeuten kann. Es kann einerseits heißen, man hat über etwas nicht die Beherrschung. Und es kann eben heißen, dass man an etwas die Geduld verliert. Also wenn man jetzt irgendwie an das englische Lehnwort impatient denkt, das natürlich davon kommt. Und dann hat ein Blick in die zweite Vita das aber ganz gut aufgelöst, wo das ein bisschen ausführlicher gemacht oder erklärt wird, was da gemeint ist.
Ja, also in der VSD ist das eben in einem Kontext, wo es heißt, ja, also Essen war nicht so seins, aber dafür libidinis in pueros pronioris steht da. Also, ja, er war sehr oder zu sehr auch hingeneigt in der ja, Begierde nach. Pueri ist jetzt, also es heißt verschiedene Dinge, es kann Knabe wird es meistens übersetzt, dann denkt man irgendwie so an Zehnjährige, das ist jetzt vielleicht nicht das, was gemeint ist, sondern was auch gemeint sein kann, ist versklavte Menschen und das ist das, was hier gemeint ist. Also Pueri sind dann versklavte Menschen, wahrscheinlich auch jüngere, aber ja. Und in der VSD wird dann noch ein bisschen weiter darüber geredet, weil also deswegen ist wahrscheinlich auch ein Punkt, warum sie denken, dass es von Sueton ist, weil da jetzt auch noch was über Sexlife sozusagen erzählt wird. Es werden dann zwei von diesen Versklavten genannt und es wird noch erwähnt, dass einer den hat er von Asinius Pollio geschenkt bekommen und einer war auch ein Dichter. In der VSD ist das eben jetzt nicht weiter irgendwie moralisch gekennzeichnet. Also da steht halt nur dieses Pronioris, also zugeneigt. Ist jetzt immer noch relativ, naja, okay. Und das wäre jetzt auch für jemanden wie Sueton nichts Verwerfliches gewesen. Also weder, dass das versklavte Menschen waren, noch dass das Männer waren. Wäre jetzt nicht das Ding. Und das ist auch was Valar in diesem Aufsatz, den ich vorhin erwähnt hatte, schreibt, dass eben hier, dass bei Servius schon, also das ist anscheinend Servius ein bisschen peinlich gewesen, so also, weil er sagt ja auch, dass Vergil nur an dieser einen Krankheit litt. Ne?
Genau.
Also Morbus ist da wirklich das Wort und das ist schon eine ziemlich heftige Aussage, so die eben bei der früheren Vita, also mutmaßlich und wahrscheinlich auch wirklich früheren Vita, nicht reinspielt. Und er macht eben auch keinen expliziten Bezug dazu, auf wen sich diese Begierde richtet. Er sagt einfach nur generell Impatiens libidinis. Und dazu muss man natürlich auch sagen, also ja, okay, Queerness is a thing, aber es ist trotzdem auf sehr vielen Ebenen extrem problematisch, weil, wie gesagt, versklavte Menschen, das kann man jetzt nicht irgendwie als super toll hinstellen und möchten wir hier auch nicht. Auch hier wieder, wir haben keine Ahnung, ob das überhaupt stimmt.
Das ist richtig, ja.
Also man kann auf jeden Fall über Vergils Werk unter queeren Aspekten reden. Weil so zum Beispiel in der VSD steht dann auch, dass also einer von diesen Pueri hieß wohl Alexander und in der zweiten Ekloge ist das Alexis. Also in der zweiten Ekloge taucht ein Alexis auf und also da wird das dann auch autobiografisch sozusagen gedeutet. Und ja, man könnte über die zweite Ekloge unter queeren Aspekten auf jeden Fall sprechen.
Ja.
Also die Eklogen generell. Aber jetzt zu sagen, oh super, Vergil war queer und alles toll, also so gern ich das sagen würde, so einfach ist es dann halt auch wieder nicht, weil ja, zu seiner Zeit war das dann moralisch kein Ding, von wegen ja versklavte Menschen, aber das ist natürlich trotzdem ein Problem, das wollen wir hier nicht unerwähnt lassen.
Auf keinen Fall, aber gleichzeitig braucht das Ganze eben auch seinen eigenen Raum, wir werden da mal an anderer Stelle uns ausführlicher damit beschäftigen.
Ja, das haben wir ja gesagt, genau. Queerness in der Antike, da hängt jetzt noch so viel mehr dran, was wir in diesem Kontext nicht im Detail alles auswalzen können, weil sonst ist die Folge doppelt so lang, mindestens.
Genau. Spannend ist aber auf jeden Fall eben, dass Servius das hier zwar referenziert, ne, also er lässt das nicht ganz weg, aber er versucht das schon so ein bisschen zu verdunkeln.
Ja.
Würde jetzt mal unterstellen, zumindest nicht auch zumindest getragen von dem Gedanken, dass diese Vita eben eine bestimmte Funktion in seinem Gesamtwerk erfüllt. Und das Ganze soll sich da irgendwie einfügen. Und würde er dem Ganzen so viel Raum geben, wie es in der anderen Vita ist, dann würde das möglicherweise davon ablenken, ne, mit dieser sensationsartigen Schilderung, die man dort hat oder die man irgendwie mit Suetons Schreiben assoziiert, wenn es von Sueton ist, wie gesagt.
Aber es ist ja dann trotzdem interessant, dass er es trotzdem reinnimmt, ne?
Ja.
Also er hätte es ja auch einfach komplett unter den Tisch kehren können. Also dass jetzt Vergil irgendwie, dass die Libido ein großes Thema bei Vergils Dichtung ist, kann man ja jetzt auch nicht sagen. Ne? Also ja, Servius wählt die Sachen aus dem Diskurs über Vergils Leben so aus, dass sie sich möglichst direkt auf das Werk beziehen. Und in der VSD wird es ja auch direkt auf die Ekologen bezogen. Ob jetzt richtig oder falsch, wie gesagt, wir haben keine Ahnung. Aber Servius hätte das ja auch komplett weglassen können. Aber da ist dann eben anscheinend wieder der Punkt, da rede ich auch in meiner Dissertation öfter drüber, dass dann manchmal Sachen anscheinend so wichtig sind im Diskurs, dass man die erwähnen muss.
Mhm.
Und das ist anscheinend etwas über Vergil, also dieses Parthenias, dieser Spitzname und aber trotzdem dieses Problem mit der Libido. Das ist auch was ich auf jeden Fall über Vergil gelernt habe, so.
Mhm.
Und das war anscheinend auch im damaligen spätantiken Diskurs so wichtig, dass Servius zumindest einen Satz drüber schreiben musste, weil sonst was Wesentliches gefehlt hätte.
Ja, stimmt. Also, dass er es eben nicht komplett weggelassen hat, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt.
So, jetzt machen wir mal weiter mit Vergils Leben.
Ja, genau. Und zwar sind wir jetzt dort, wo Servius es für richtig hält, mal das, was ihn eigentlich interessiert, nämlich wie Vergil zu einem Dichter geworden ist, darzustellen. Und wie sich das für einen Dichter gehört, früh übt sich. So geht's weiter. Seinen ersten Zweizeiler verfasste er, also Vergil, als Angriff gegen den Räuber Ballista. Sonst nicht weiter bekannt. Unter diesem Berg aus Steinen liegt Ballista begraben. Nun, wo er bei Nacht und Tag sicher ist, setze, Wanderer, deinen Weg fort. Also der Weg ist sicher bei Nacht und Tag, deswegen kann man jetzt beruhigt weitergehen. Er, Vergil, hat außerdem 7 oder 8 weitere Bücher geschrieben, nämlich diese: Chiris, Aetna, Culex, Priapia, Katalepton, Epigrammata, Copa und Dirai. Das alles sind Titel von Werken, zu denen sagen wir jetzt gleich ein bisschen was. Aber zuerst müssen wir über dieses Distichon sprechen, zumindest kurz. Ein elegisches Distichon. In einer Folge über Metrik werden wir darüber sprechen, was das genau ist, aber also lateinisch klingt das Ganze so. Monte sub hoc lapidum tegitur ballista sepultus nocte die tutum carpe viator iter. Und es ist ein, ich weiß nicht, es ist ein klassischer Fall von, man liest das und denkt sich so, das ist aber kein Vergil.
Also ich meine, es ist ja sowieso schon ein Versmaß, was wir nicht wirklich überliefert haben von Vergil. Also ja, dass die 3 Werke sind ja.
Nur im Hexameter, ja genau.
Ich meine, wir haben da ja auch schon ein bisschen drüber gesprochen, so dass wir nicht so die Fans davon sind, wenn Leute anfangen, sich anzumaßen, zu sagen, was echt ist und was nicht. Aber hier maße ich mir das jetzt auch an. Das kann nicht von Vergil sein. Also.
Es klingt zu geschliffen auf der einen Seite und es ist rhythmisch zu uninteressant auf der anderen Seite.
Ja.
Also wie gesagt, an anderer Stelle mehr dazu, aber was auf jeden Fall hier auffällig ist, ist, dass in dem gesamten Distichon, im gesamten kurzen Gedicht, nicht 2 Wörter sich finden, die zusammengezogen werden, also wo ein Vokal ausfällt, die deswegen zusammengelesen werden, sondern jedes Wort wird für sich gesprochen. Das ist schon mal an sich ungewöhnlich und spricht eher dafür, dass es später ist. Also so ab Ovid wird das Ganze dann, geht das Ganze in diese Richtung. Auf der anderen Seite ist es einfach, ist nicht mal besonders witty.
Gut, man könnte jetzt sagen, es ist ein Frühwerk von Vergil, da war er noch
Erstwerk,
nicht so gut.
Ne? Es ist das Erstwerk, genau.
Ich weiß nicht, ob irgendjemand schon mal versucht hat zu argumentieren, dass das echt von Vergil sein soll.
Nein, das glaube ich auch nicht.
Aber das ist halt auch wieder eine interessante Sache, ne? Weil nämlich diese ganzen biografischen Sachen, die werden teilweise bis heute einfach geglaubt. Aber bei der Dichtung, ja, das ist auf jeden Fall Schrott. Das kann nicht von Vergil sein. Also warum denn? Also warum nehmen wir das eine so als bare Münze? Also auch diese Vita-Sachen, das wird jetzt heute auch nicht mehr von jedem alles geglaubt. Aber sehr viel davon wird schon einfach immer noch übernommen. Aber sobald da ein schlechter Vers drin steht, das kann nicht Vergil sein. Das ist auf jeden Fall falsch. Aber der Rest ist auf jeden Fall richtig. Ey, sagt wer, ja? Sagt wer?
Ne.
Also ich meine, ich bin jetzt nicht besser. Ich würde auch sagen, das halte ich für unwahrscheinlich, dass diese Verse von Vergil sind, aber ist schon interessant, ne?
Absolut. Was ich auch interessant finde, ist, wie fügt sich das Ganze in diese Vergil-Erzählung ein, die er hat? Also nicht nur, dass wir das allererste, was er jemals geschrieben hat, mehr oder weniger präsentiert bekommen, das ist ja schon mal an sich irgendwie ein großer Claim, aber es ist ja auch ein Gedicht, das sich trotz der Unoriginalität irgendwie ganz gut in dieses Bild einfügt, was jetzt dann auch gezeichnet werden wird in weiterer Folge, nämlich von den Landenteignungen und dem Vergil, der da irgendwie so unsteht, hat irgendwie keinen Ort, wo er wirklich hingehört. Und dann ist natürlich so, man treibt sich herum im Dunkeln, man ist ständig in Gefahr vor irgendwelchen Räubern und so weiter. Dann fügt sich da dieser Gedanke natürlich sehr gut ein, dass es zu seiner Lebenswelt dazugehört hat, sich mit Wegelagerern zu beschäftigen und dass er dann, dass er es anders genommen hat, sich deswegen da poetisch zu betätigen.
Ja, das stimmt. Das finde ich gut. Das passt tatsächlich rein in Servius' Erzählung. Ja.
Und was den Rest angeht, dieser Bücher, die da aufgezählt werden, da habt ihr vielleicht die Erwartungshaltung, dass wir jetzt dann gleich wieder sagen, so dass wir nichts davon haben. Aber erstaunlicherweise ist das nicht so. Denn vieles von dem, was jetzt da aufgezählt wird, haben wir tatsächlich.
Wir haben das alles.
Wir haben das alles, ne? Ja. Und es ist bekannt heutzutage unter dem Namen Appendix Vergiliana, also
der Anhang zu Vergil.
Und natürlich haben wir das nur deswegen, weil von der Überlieferung angenommen wurde, dass es echt Vergil ist, sonst hätten sie es ja nicht überliefert. Und all das, was da aufgezählt wird, verdient wahrscheinlich jedes einzelne von denen eine eigene Folge, auf jeden Fall.
Ja, garantiert.
Zu Appendix Vergiliana muss man auf jeden Fall irgendwann mal mehr sagen.
Werden wir auch.
Aber worum es sich dabei auf jeden Fall handelt, sind eben allesamt unterschiedliche Gedichte mit sehr unterschiedlichen thematischen Richtungen.
Und alle nicht super lang. Also
genau.
Die variieren auch in der Länge, aber das ist jetzt nicht irgendwie eine zweite Aeneis oder so. Also wenn ihr jetzt die Appendix Vergiliana von Tusculum euch besorgen würdet, das hat schon einen Überschau. Also ich glaube, das ganze Buch hat 346 Seiten. Das ist schon alles irgendwie in einem handhabbaren Rahmen, diese einzelnen Werke. Aber wir haben sie.
Ja. Eines davon, um jetzt den Bogen zu schlagen zum diesem Distichon, das vermeintlich das erste ist, was er geschrieben ist, aber eines dieser Werke, nämlich das Katalepton, das eine Gedichtsammlung ist, wo unterschiedliche kurze Gedichte zusammengestellt werden. Dieses enthält zumindest zwei Gedichte, von denen mir noch beigebracht worden ist, dass das mit einiger Wahrscheinlichkeit tatsächlich Frühwerke Vergils sein könnten, wenn man es so vorsichtig formuliert.
Genau, also Katalepton, das war auch der Teil der Appendix Vergiliana, der mir am ehesten geläufig ist. Das habe ich auch mal gelesen. Also das sind, je nachdem wie man es zählt, 18 kleinere Gedichte und Epigramme auch. Sehr Catull beeinflusst, also eins ist auch so ein bisschen so eine Parodie auf Catull. Es ist viel zu lange her, dass ich das gelesen habe, aber muss ich wirklich nochmal machen. Werden wir auf jeden Fall mal eine extra Folge zu machen.
Ja, das lohnt sich auch. Der Name ist natürlich auch schon mal Programm, ne? Katalepton, also das ist mehr oder weniger das, also das Lepton ist eben das Lepidum, das Lateinische, das wir bei Catull so oft besprochen haben, also dieses Schlagwort hellenistischen, kalimachäischen Dichtung. Und in dieser Catull-Tradition steht das Ganze eben auch. Ja, und dann haben wir so sehr unterschiedliche Sachen. Also die Kiris, das ist ein Epylion, also ein kleinen Epos, Mini-Epos. Auch so eine sehr typische hellenistische Gattung. Ne? Also eben, wenn man irgendwie keine Eppen mehr schreiben will oder meint, es nicht zu können, dann schreibt man eben Dinge, die im selben Versmaß sind, kürzer sind und
so auch von Catullum, Catull genau. 64, das wohl bekannteste Epylion im Lateinisch.
Genau, wo eben auch so mehr oder weniger ein ganzes Zeitalter der Menschheit irgendwie auf, knapp 700, 800 Versen oder so zusammengedrängt wird und das Ganze eingebettet ist in einen kleinen Rahmen, nämlich die Hochzeit von Pelos und Thetis. Kunstvoll in jedem Vers, aber eben kurz, das ist ein Epylion. In dem Epylion geht es um die Verwandlung von Skylla in einen Meeresvogel. Und dieser Meeresvogel heißt Kiris. Ja, dann gibt es das Gedicht Ätna. Das verrät vielleicht schon, dass es dabei um Vulkane geht. Also vor allem um den einen großen Vulkan auf Sizilien. Das passt natürlich auch gut. sozusagen in die literarische Biografie von Vergil rein, weil der sich ja auch als Lehrdichter betätigt in den Georgica und sich auch viel auf Sizilien rumgetrieben hat, wohl dann würde man natürlich annehmen, dass er sich für den Ätna interessiert. Dann gibt es eins, das ich sehr komisch finde, das ich einmal versucht habe zu lesen, es ist mir nicht gelungen, weil es mich irgendwie dann nicht interessiert hat, den Kulex, wo eine Mücke einen Hirten sticht und...
Keine Spoiler.
Genau, und sonst verraten wir nichts.
Also wenn ihr das jetzt alles so ein bisschen abstrus findet, dann ist es genau
es
richtig.
Es ist auch so, ja, es ist abstrus.
Also dann hat Servius so eine Reihe von, also diese priapäischen Gedichte, Katalepton und eben Epigramme. Das ist bei Servius alles als einzelnes Werk gelistet. In der VSD ist es wohl so, dass Katalepton das Werk ist und die Erklärung ist, dann sind dann priapäische Gedichte, also erotische Gedichte und Epigramme. Das heißt, es ist eigentlich ein Werk und es gäbe jetzt auch nichts, was, wenn er damit einzelne Werke nochmal gemeint hatte, dann gibt's die nicht mehr.
Ja.
Sondern diese priapäischen und das Epigramme, die Epigramme, das ist das Katalepton, also es ist alles eins.
Genau.
Genau, dann das nächste Werk, was hier bei Servius steht, die Kopa, also da geht's um eine Wirtin, das steht in der VSD zum Beispiel nicht drin. Ja, also es ist auch überliefert in der Appendix Vergiliana, aber ja, es war auch nicht ganz klar, was da überhaupt alles dazu gehört. Und dann kam auch, also wenn ihr die Tusculum-Ausgabe, die neueste, euch anschaut, da sind dann auch noch mehr Werke drin, als die jetzt hier gelistet sind. Guter Letzt noch, gibt's dann noch die Reihe, also Flüche. Das ist, die Flüche sind die eines Hirten, der von den Landenteignungen betroffen ist, die wir jetzt auch schon mehrfach thematisiert haben, auch in der letzten Folge schon, und was deswegen mit Vergil in Verbindung gebracht wurde. Und dann gibt's noch eine Klage um eine geliebte Lydia, und da ist wohl auch nicht so ganz klar, ob das jetzt ein Gedicht ist oder zwei, und ja. Also dadurch, dass die eben heutzutage als nicht echt vergilisch gelten, gibt's eben auch nicht wirklich viel Forschung dazu. Also ich habe jetzt schon mehrfach diese Tusculum-Ausgabe erwähnt, die ist 2020 erschienen, herausgegeben von Fabian Zock, tun wir euch in die Shownotes. Und wie gesagt, wir werden auf jeden Fall mindestens eine, wahrscheinlich irgendwie auch mehr irgendwann mal über diese Gedichte machen, weil ja, ich möchte es unbedingt alles nochmal richtig lesen.
Ja, die verdienen das auch. Jeweils eine Folge zu bekommen.
Ja, wahrscheinlich, ja. Freut euch schon mal drauf.
Freut euch über The Season of Appendix Vergiliana.
Wir machen jetzt weiter mit der Vita.
Wir machen weiter mit der Vita, beziehungsweise Servius geht jetzt von den Anfängen der Dichtung, stößt der Gil jetzt sozusagen das zu, was im 19. Jahrhundert als reife Dichtung bezeichnet worden wäre.
Ach, schon, ne?
Nämlich geht's jetzt bei Servius so weiter. Später, die Untertreibung des Jahrhunderts kommt jetzt, nachdem es zu Bürgerkriegen zwischen Antonius und Augustus gekommen war, that's it, schenkte Augustus als Sieger die Ländereien der Cremonenser, also der Leute aus Cremona, weil diese auf Antonius' Seite gestanden waren, seinen Veteranen. Da diese Ländereien der Cremonenser aber nicht ausreichten, fügte er ihnen die Ländereien Mantuas auch noch hinzu. Diese wurden den Bürgern nicht aufgrund einer Schuld genommen, sondern weil sie denen der Cremonenser benachbart waren. Deshalb sagt er, Vergil, selbst in den Bukolika, ach Mantua, dem armen Cremona zu sehr benachbart.
Das ist jetzt ein echter Vers von Vergil.
Genau.
Also der steht wirklich in den Eklogen.
Genau. Ja, also ich habe schon beim Vorlesen angedeutet, dieses Ortis Bellis Civilibus, also ein Ablativus Absolutus, ist schon ziemlich bold, also fast irgendwie so das transformative Ereignis der römischen Geschichte, so um die Zeitenwende herum.
Ja, und römischer Geschichte überhaupt.
Geschichte überhaupt, also ganz grundsätzlich eben nicht nur diese eine oder nicht nur dieses Paar von Bürgerkriegen, also Caesar Pompeius und Marc Anton Octavian, sondern Bürgerkrieg ist ein ziemlich pervasives Thema für die römische Geschichte.
Durchaus, ja.
Ja, wird da irgendwie in diesem einen Abel-Abs zusammengefasst, aber ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel dafür, dass eben das Leben des Dichters aus der Vergil-Diskussion auf jeden Fall nie weg war und auch heutzutage würde niemand bestreiten, dass die Bürgerkriege, wie natürlich auch für das Werk aller anderen Leute, die zu dem Zeitpunkt schreiben, prägend und maßgeblich ist, wie es für das Leben jedes anderen Menschen in Italien zumindest, aber wahrscheinlich im gesamten Römischen Reich war.
Ja, und es wird ja auch explizit thematisiert teilweise. Also in den Georgica und so weiter, da wird ja auch, und auch in den Neklogen, also in den Neklogen wird ja auch direkt über diese Landenteignung, hatten wir in der letzten Folge auch in der ersten Nekloge zum Beispiel, wird darüber geredet, wo ja auch Servius dann sagt, dass er hier latenter Augustus-Zeiten kritisiert, so nach dem Motto. Mhm. Also ich habe das noch so gelernt, dass Vergil auch selber von den Landenteignungen betroffen war in Mantua und dann eben, wie in der ersten Ekloge Titurus, durch einen Appell an Augustus sein Landgut zurückerhalten hat. Das ist wohl in der heutigen Forschung, wird es eher abgelehnt. Mhm. Dass Vergil da überhaupt selbst von betroffen war, da bin ich jetzt nicht tief genug drin in der aktuellen Forschung, muss ich gestehen. Das habe ich jetzt eher zufällig bei der Vorbereitung dieser Folge nochmal irgendwo gesehen.
Okay.
Aber selbst wenn Vergils eigenes Landgut davon nicht betroffen war, war das ja trotzdem ein Riesenereignis in der Region, aus der er kommt. Mhm. Das heißt, dass diese Landenteignungen, siehe erste Ekloge, wo das verarbeitet ist, da, also dass es irgendwo Spuren hinterlassen hat, wäre schwer zu bestreiten.
Ja.
Mit dem Text selbst sogar.
Was ich mir noch notiert habe zu dem Landenteignung, also was bei Servius hier mit dedit militibus suis, also er gab es seinen Soldaten. Was ja also schon sozusagen gängige Praxis war natürlich. Nach dem Ende des Krieges bekommen die Veteranen Landgut, um sich für den Rest ihres Lebens zu versorgen. Mhm. Das ist sozusagen Teil des Versprechens, das man bekommt, wenn man Militärdienst macht. Normalerweise hätte man einfach den Soldaten etwas vom öffentlich besessenen Land gegeben, vom Ager Publicus, aber in dem Fall wird eben wirklich Privatbesitz eben enteignet und dann eben diesen Soldaten gegeben. Und das ist irgendwie lustig, weil das einfach so ein Spezifikum römischer Militärpolitik und Gesellschaftsstruktur ist, die einfach über diese Vergil-Vita, jede Person, die mal mit Vergil irgendwas tun hatte, weiß um diesen Umstand und weiß, und weiß, was mit Landenteignungen gemeint ist. Oder zumindest, also nicht im Detail natürlich, ne, aber man hat irgendwie eine Vorstellung davon.
Das habe ich, glaube ich, in jeder Vergil-Veranstaltung, die ich hatte, gefühlt mehrfach gehört. Ja.
Ja, ich glaube, alles andere könnten wir an der Stelle irgendwie gar nicht ausführlich genug irgendwie behandeln, was zu den Bürgerkriegen und sozusagen wäre. Deswegen bleiben wir einfach bei dem, was uns Servius anbietet und schauen gleich weiter, oder? Mhm. Das ist jetzt ein bisschen ein längeres Stück. Nachdem er also sein Land verloren hatte, kam er nach Rom. Und indem er sich der Unterstützung von Pollio und Maecenas bediente, errang er alleine das Land, das er eingebüßt hatte, zurück. Daraufhin schlug Pollio ihm vor, ein Hirtengedicht zu schreiben. Dieses, das steht fest, hat er in 3 Jahren geschrieben und überarbeitet. Ebenso schlug Maecenas ihm vor, Maecenas, die Georgica vor, die er in 7 Jahren geschrieben und überarbeitet hat. Also Vergil, nicht Maecenas. Schließlich schrieb er die Aeneis, die ihm von Augustus vorgeschlagen worden war, in 11 Jahren, aber er hat sie weder überarbeitet noch herausgegeben und deshalb ordnete er auf dem Sterbebett an, sie zu verbrennen.
Genau, den Anfang hatten wir ja quasi gerade schon erwähnt, also dass die geläufige traditionelle Erzählung ist, dass Vergil eben durch einen Appell an Augustus mithilfe eben von seinen Mäzen, daher kommt ja auch das Wort Mäzen von Maecenas, dass er sein Landgut zurückgehalten hat. Auch hier, wir wissen es nicht.
Ja.
Und dann kommen wir zu den Werken, die wir auch heute als echt vergilisch ansehen, nämlich Bucolica, Georgica und Aeneis. Wobei die hier auch alle drei als Auftragswerke gekennzeichnet werden. Das ist schon faszinierend, oder? Das ist nämlich in der VST auch nicht so.
Das ist mir ganz komisch vorgekommen beim Lesen. Also, wie gesagt, so, dass man sagt, ja, da hat ihn mal jemand dazu angeregt, sich mit den Bucolica zu schreiben. Okay, aber was er, ich hoffe, das ist beim Vorlesen rausgekommen, was Servius an der Stelle ja macht, ist, er schildert ja ganz parallel. Es ist immer Vorschlag, dann das Werk und dann in wie vielen Jahren hat er es geschrieben und überarbeitet. Ja. Und es wird jedes Mal mehr, 3, 7, 11 Jahre jeweils Arbeit an den Werken, was natürlich auch zum
Die Werke werden auch immer länger.
Werden immer länger und sie werden immer komplexer und bedeutsamer für sein Werk und so. Lässt sich irgendwie alles ganz gut machen. Aber, und dass natürlich auch sozusagen die Auftraggeber sich entsprechend verändern. Ne? Zuerst ist es Asinius Pollio, bestimmt keine unwichtige Figur, aber dann doch bisschen weniger wichtig, vor allem im literaturgeschichtlichen Kontext, doch noch als Maecenas und dann natürlich Augustus als der vermeintliche Auftraggeber der Aeneis. Viel weiter geht's dann eben auch nicht nach oben.
Ja, ja, das ist also jeder Aspekt von diesen Werken, der jetzt genannt wird, steigert sozusagen diese sehr traditionelle Hierarchisierung, dass zuerst die Eklogen und das ist auch das unwichtigste, also in Anführungszeichen unwichtigste Werk und dann kommt die Georgika und dann kommt der krönende Abschluss, ist die Aeneis und es steigert sich eben so hoch.
Genau.
Und das ist ja auch wirklich eine prägende Hierarchisierung in der Vergil-Forschung, auch was die Aufmerksamkeit auf die unterschiedlichen Werke angeht.
Auf jeden Fall. Und es ist auch, glaube ich, etwas, das noch über die Vergil-Forschung hinaus auch noch grundsätzlich auf die, unter Anführungszeichen, die Erzählung oder die Vorstellung von Schriftstellerbiografien einfach übertragen wird. Also wo jetzt natürlich die Geschichte von Vergil nicht die einzige ist, aber schon irgendwie eine der frühesten, die so erzählt wird und die so wirksam wird, glaube ich. Und alles daran eignet sich irgendwie, um das zu machen, ne? Mit diesen drei Werken, dieser der Dreischritt quasi.
Ja, yeah.
Man schreitet vom kleineren Werk zum größeren Werk vor und von der man reift quasi als Schriftsteller in mit den Werken, die immer länger werden und sich mit immer größeren Themen beschäftigen und so.
Und deswegen wahrscheinlich auch alle drei als Auftragswerke, oder? Um das mal in diese Parallelisierung so nach Hause zu hämmern, ne? Das ist keine deutsche Phrase, aber ihr habt hoffentlich verstanden, was ich sagen wollte, aber.
Ja.
Also das macht es einfach nochmal paralleler und auch nochmal runder irgendwie, auch wenn wir auch hier wieder nicht wissen, ob das überhaupt stimmt.
Ich glaube, was man auf jeden Fall sagen kann über diese Passage mit den drei Werken ist, dass das so eine multifunktionale Sache ist, ne, wie wir es jetzt gerade herausgearbeitet haben. Es geht auf der einen Seite zeichnen die Auftraggeber, ob das jetzt wirklich so war, dass die das in Auftrag gegeben haben oder ob Servius da sich eine gewisse Freiheit herausnimmt, ist vielleicht weniger wichtig, als herauszustellen, dass Vergil da einen sozialen Aufstieg hinlegt, dass die Werke und ihre Beweggründe deswegen wichtiger und interessanter werden, dass die Werke länger werden, dass man ihnen deswegen mehr Platz und mehr Aufmerksamkeit widmen muss, weil mehr Arbeit drin steckt gewissermaßen. Und dann, und das finde ich eben das Spannende daran, am Schluss stellt sich dann heraus, dass es auch noch eine Pointe gibt, nämlich es gibt halt keine Parallelisierung bei der Aeneis in dem Sinn, dass sie eben nicht überarbeitet ist. Und das leitet dann sozusagen zu einem neuen Gedanken über. Das ist schon, es ist einfach, aber es ist clever.
Ist schon gut gemacht, irgendwie.
Ja, absolut. Es ist effektiv einfach, ja.
Und dieses mit der Dauer für diese verschiedenen Werke, das habe ich auf jeden Fall auch gelernt.
Das ist lustig, ne? Dieses komische Detail, wie lang, was interessiert mich das normalerweise, wie lange Leute an einem Werk schreiben? Aber bei Vergil weiß man das irgendwie.
Na, man weiß es genau, in Anführungszeichen. Und das ist teilweise eben wichtig, also in Anführungszeichen wichtig, weil das eben dann benutzt wird, um zu sagen, wann welches Werk erschienen ist.
Ja, stimmt.
Was ja gerade im ersten Jahrhundert vor Christus manchmal ein Jahr mehr oder weniger, früher oder später, tatsächlich einen Unterschied machen kann. Ich meine, bei späteren Autoren ist man froh, wenn man das richtige Jahrhundert trifft, ne? Aber da weiß man in Anführungszeichen mehr im ersten Jahrhundert vor. Und ich glaube, deswegen wird das auch noch so verbreitet. Aber das, also dieses mit den 3, 7 und 11 Jahren, das habe ich auf jeden Fall, kam mir aus verschiedenen anderen Kontexten bekannt vor. Jetzt müssen wir aber auf jeden Fall über die Pointe mit der Aeneis reden, von der ja Moriens praecepit incendi, von der ja im Sterben befahl, sie zu verbrennen.
Genau.
Weil das habe ich auf jeden Fall auch so gelernt.
Ja.
Und ob er das jetzt getan hat oder nicht, auf jeden Fall ist es ja nicht passiert, weil wir haben ja die Aeneis. Was sagt Servius also weiter?
Also er sagt weiter, und das jetzt natürlich dann folgt auch logisch aus dem, was er gerade vorbereitet hat. Augustus hat das Werk in Auftrag gegeben. Augustus ist auch derjenige, der es rettet. Augustus jedoch, damit ein so gewaltiges Werk nicht verloren ginge, befahl Tucca und Varius, die Aeneis zu überarbeiten. Und zwar mit der Vorgabe, dass sie das Überflüssige entfernen sollten, aber nichts hinzufügen. Deshalb finden wir darin halbfertige Einzelverse, wie etwa »Dies war die Richtung« »Hic fuit cursus« und einige Verse, die gestrichen wurden. Etwa am Beginn. Jetzt kommt eine sehr interessante Information. Denn er, Vergil, hat nicht mit Arma, den Waffen, begonnen, sondern so.
Genau, über die Verse reden wir gleich. Jetzt erstmal über diesen Sachverhalt, der uns hier geschildert wird. Also Augustus hat Aeneas gerettet. Ja. Das habe ich auf jeden Fall auch so als Pakt gelernt. Und die wurde dann Varius und Tuca übergeben. Also Varius ist auch ein Dichter, von dem wir nichts haben, aber den gab es auf jeden Fall. Und dann dieses unter der Bedingung, dass ut superflua demerent nihil aderent tamen. Ne? Also, dass sie das Überflüssige wegnehmen, aber nichts hinzufügen. Das habe ich auch, also diese lateinische Phrase auch, das tauchte auf jeden Fall auch in jedem Vergil-Kurs gefühlt auf, den ich hatte.
Ja.
Oder in jedem Aeneas-Kurs, dass die Aeneas nicht fertig ist und dass sie ediert wurde von diesen beiden Varius und Tuca, die Überflüssiges gestrichen haben, aber eben nichts hinzufügen durften. Und, wie jetzt auch Servius weiter erklärt, deswegen gibt es Halbverse in der Aeneas.
Ja.
Und da muss man jetzt sagen, die gibt es tatsächlich. Also Halbverse sind eben Verse, also das Versmaß der Aeneas ist ein Hexameter und da gibt es dann der muss eine bestimmte Länge haben. Und es gibt eben diverse, ich habe jetzt die Zahl nicht mehr im Kopf, aber nicht wenige, also irgendwie um die 60, glaube ich, ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf, Halbverse, die eben, wo der Vers nicht vollständig ist, sondern einfach nur ein halber Vers ist und dann geht der Vers danach nicht weiter. Und da kann man jetzt auch wirklich, das haben wir auch an anderer Stelle schon gesagt, weil wir ja schon mehrfach in diesem Podcast auch darüber geredet haben, dieses Ganze mit dem, das Werk ist nicht fertig, das ist ja so ein Running Theme. Also wir hatten das bei Lukan schon, wir haben bei den Metamorphosen, müssen wir darüber reden und so weiter und so fort. Und also bei Lucrez auch und also so lange hexametrische Dichtung ist oft nicht fertig.
Ja, genau, das ist der Punkt.
Wir tendieren ja beide dazu, dann zu sagen, ja, whatever, wir lesen es jetzt so, wie es ist und vielleicht war es ja doch fertig. Und die Aeneas ist wirklich die große Ausnahme, weil diese Halbverse, da kann man jetzt nicht sagen, oh, da war Vergil irgendwie modern und hat da einfach so fancy halbe Verse. Nee, also so wie antike Dichtung funktioniert, hatte er auf jeden Fall vor, da noch was hinzuschreiben. Also, das ist quasi, also würde ich auch sagen, ausgeschlossen, dass Vergil vorhatte, in seiner Endversion der Aeneas diese Verse so halbfertig da stehen zu lassen. Und deswegen kann man wegen dieser Halbverse in der Aeneas tatsächlich sagen, dass die Aeneas nicht fertig ist. Bis zu welchem Grad sie jetzt fertig ist. Also Servius hat uns ja gerade gesagt, dass Vergil sie gar nicht überarbeitet hat. Also es gibt ja dann auch noch Geschichten über, wie Vergil überhaupt gearbeitet hat. Das steht auch in der VSD, dass er ja so ganz viele Verse an einem Morgen diktiert hat und dann hat er sie runtergekürzt und zusammengekürzt und auch nicht chronologisch gearbeitet und so. Das wissen wir alles nicht. Bis zu welchem Grad und ob er wirklich so unzufrieden damit war, dass er es verbrannt haben wollte, wissen wir alles nicht. Aber dass die Aeneas nicht fertig ist, das wissen wir tatsächlich. Also das ist, würde ich auch sagen, ein Fakt, weil das der Text selber uns unfertig vorliegt.
Ja, absolut. Und das ist auch tatsächlich, glaube ich, der einzige Text, der das so sicher festmachen lässt. Ne? Das ist schon spannend und gibt dem Ganzen irgendwie einen ganz eigenen Flair, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ja, was auch spannend an der Stelle ist, ist, dass Augustus offensichtlich, also ich meine, Augustus hat natürlich das Werk auch auszugsweise wenigstens gekannt. Das wird auch in der anderen Vita beschrieben. Das ist relativ ausführliche Vorträge, vor allem interessanterweise aus den Büchern, die auch heutzutage am meisten von Vergil gelesen werden, bekommen hat, nämlich Bücher 2, 4 und 6. Also er konnte sich schon ein Bild davon machen, was das für ein Werk ist. Aber trotzdem ist es interessant, dass schon sozusagen zum Sterbezeitpunkt Vergils klar war, dass es sich um Tantum Opus handelt, also um ein so gewaltiges Werk. Aber das scheint wohl, also nach aller Evidenz, die wir haben, tatsächlich so gewesen zu sein, dass schon aus den Vorab-Readings und Zirkulationen des Werkes klar war, dass da was Großes kommt. Es gibt dann irgendwie auch von, ist es von?
Properz,
genau.
Ja, eine Ankündigung von einem großen Werk, das da herauskommt. Und wir haben ja auch schon an anderer Stelle, ich weiß jetzt nicht mehr, in welcher Folge darüber geredet, dass ja dieses, also was man jetzt heute so hat, man hat einen Roman und der wird dann irgendwie veröffentlicht und dann ist das Veröffentlichungsdatum und ab da kann man das lesen. war ja früher nicht so. Die Sachen wurden ja auch verschiedentlich irgendwie hier mal kursiert und da mal vorgetragen und dann da mal finalisiert und dann da ediert und so. Also dass dieses ganze Jahr, das Werk wurde geschrieben und dann mit einem Mal veröffentlicht, das ist einfach nicht so. Und ob jetzt wirklich Octavia in Ohnmacht gefallen ist beim Vortrag, den sie gehört hat von Vergil, wie es in der VSD steht und ihr vielleicht auch irgendwo schon mal gehört habt, man weiß es nicht. Aber dass Leute schon vorher irgendwie Teile von der Aeneis zu sehen, zu hören gekriegt haben, wäre einfach normale, gängige, antike Veröffentlichungspraxis. Also das halte ich auf jeden Fall für wahrscheinlich.
Genau. Und das DNAs, das war, was man heutzutage einen Instant Classic bezeichnen würde, ist auch, hast du ja auch schon öfter betont, weil das ist dann mehr oder weniger unmittelbar.
Wäre auf TikTok viral gegangen.
Genau, und dann eigentlich unmittelbar nach der Veröffentlichung zum zentralen Text des Schulunterrichts geworden.
Ja. Yeah.
Genau, über das Superfluor Demerend Nihil Aderend haben wir schon gesprochen. Und jetzt kommt das Superfluor, das, was nach Servius von Tuca und Varius weggestrichen wurde, oder ein Beispiel dafür. Aber er kennt das noch und gibt uns diese Verse, die hier vermeintlich anstatt des uns allen und auch in der Antike allen bekannten Beginns Arma Verumque Cano eigentlich am Beginn der Aeneis gestanden sind. Nämlich in der deutschen Übersetzung folgende: Ich, der ich einst auf einem zarten Halm ein Lied gesungen und aus dem Wald getreten, die benachbarten Felder veranlasst, zu gehorchen dem Bauer, so gierig er sei, ein bei Landwirten beliebtes Werk. Doch nun des Mars schreckliche Waffen besing ich und den Mann. Also es ist sozusagen ein Satz, der syntaktisch so gebaut ist, dass er grammatisch problemlos an dieses Arma Virumque Cano anschließt. Und
Also Waffen und den Mann besing ich.
Genau, Waffen besing ich und den Mann, das ist eben der sehr, sehr, sehr wahrscheinlich eigentliche Beginn dieses Textes.
Ja.
Und es gibt eben diese vier Verse, die auch relativ klar eben den Weg nachzeichnen, den auch diese Biografie versucht nachzuzeichnen. Also
ja.
Silvis egressus, also aus dem Wald herausgetreten. Das wäre eben, Eklogen finden in den Wäldern statt, dann tritt er aus dem Wald heraus und singt über die Ländereien, die direkt an den Wald anschließen, und hilft damit den Bauern ihren Lebensunterhalt zu bestreiten.
Das sind die Georgiker.
Das sind die Georgiker und jetzt singt er dann eben über Waffen und den Mann.
Das sind auf jeden Fall, würde ich sagen, doch schon, also ist mir auch mehrfach begegnet, diese Verse. Also es fängt ja an mit diesem Illego Qui, ne? Ich kenne es auch nur als diese Illego Qui-Verse, ne?
Ja, ja, genau.
Und es ist ja jetzt auch bei Vergil nicht komplett ausgeschlossen, dass er sich auf seine anderen Werke bezieht. Also das macht er ja am Ende der Georgiker, gibt es ja diesen Rückverweis auf die Logen.
Ja, genau.
Aber es passt natürlich trotzdem auf gar keinen Fall an den Anfang von so einem Epos. Also das, ich kenne auch niemanden, der das für echt hält, diese Verse.
Nein, dafür ist Arma Verumque Cano einfach ein viel zu guter Einstieg, muss man jetzt ganz ehrlich sagen.
Und es wird doch auch in diesem, zum Beispiel bei diesem, wo Properz über die Aeneis redet, da redet er ja auch über Arma Verumque.
Ja, ja.
Das kommt ja bei Servius später auch nochmal, dass ja Werke nicht nur unter ihrem Titel, sondern auch unter ihren ersten Wörtern bekannt sind. Und diese ersten Wörter sind natürlich Arma Verumque Cano.
Und nicht Il Ego Qui.
Ja. Gut, dann haben ja Varius und Tucker angeblich das auch rausgestrichen, weil sie das für überflüssig hielten. Also ja auch anscheinend sie dachten, das muss hier weg. Aber also ich finde es auch relativ schwer vorstellbar, dass diese Verse da überhaupt mal standen. Also, dass sie da von Vergil hingeschrieben wurden, das passt einfach nicht zum Duktus der Aeneis.
Ja.
Da so eine Vorrede hinzustellen.
Nein, das klingt auch eher nicht wie eine Vorrede zu einem Epos, als wie ein selbstformuliertes Grabepigramm, von denen es ja auch aus der Antike viele gibt. Und zumindest Ovid hat tatsächlich eins geschrieben. Also von dem wissen wir, dass er das selbst formuliert hat. Und das fängt auch mit Il Ego Qui an.
Ach,
glaube ich.
Das habe ich jetzt nicht präsent, muss ich gestehen, aber das würde mich nicht wundern. Also die Frage ist ja, woher kommt dieser Text? Also man weiß ja sowieso, ist ja immer die Frage, woher kommt diese ganze Appendix Vergiliana? Wer hat es geschrieben? Wenn nicht Vergil, wir wissen es nicht. Bei diesen Illego Qui-Versen ist so die gängige These, die ich verschiedentlich auch gelesen habe, dass das eben eine spätere Hinzufügung ist, die man außen oder vorne auf so eine gesamte oder schöne Ausgabe von der NES draufgeschrieben hat, so als so Kontext sozusagen für den Autor oder für so eine Schmuckausgabe nochmal was oder so.
Ja.
Und das halte ich gar nicht für unwahrscheinlich. Also gerade, dass man eben vorne nochmal so von dem Autor von, ne?
Ja, genau. Das finde ich auch nachvollziehbar. Kann ich mir vorstellen. Aber das ist sozusagen wirklich Bestandteil des Textes und vor allem der Beginn des Textes sein soll.
Also, dass es echt von Vergil ist, halte ich auch für, also das passt einfach nicht zu dem, wie die Aeneas generell läuft. Also, das Vokabular ist natürlich total vergilisch, ne? Also auch dieses mit dem Gracchi Modulatus Avena und so weiter, mit dem zarten Halm und so, das ist super eklogen, ne? Und auch dieses, also von der Wortwahl her ist das vergilianisch, aber das trotzdem passt es einfach so gar nicht. Also diese Verse stehen auch in der VST drin. Also die sind auch an anderer Stelle überliefert. Und das ist also auch irgendwas, was ich auch an verschiedener Stelle auf jeden Fall gelernt habe. Also ja, also die werden schon erwähnt, aber niemand würde die in den Text drucken.
Ja.
Aber ja, auch Teil des Diskurses und wird bis heute diskutiert und bis heute zitiert. Also auch wenn sich alle einig sind, dass es nicht echt ist. Aber das ist dann die Wirkmacht von Servius, ne?
Ja, so ist es.
Man muss sich dazu verhalten. Also Servius musste sich zu dem Diskurs verhalten und diese Sympathiens Libidinis aufnehmen und wir müssen uns zu dem Diskurs verhalten und über diese Elegoqui-Verse reden.
Ja, das sind aber nicht die einzigen Verse, von denen Servius spricht, wenn es darum geht, dass man was gestrichen hat.
Jetzt kommt nämlich die Helena-Episode.
Genau.
Das sind, ich habe es jetzt gar nicht gezählt, wie viele Verse das sind.
30 oder so.
Die Helena-Episode ist mutmaßlich im zweiten Buch der Aeneas, wo es ja um die, also ne, die Aeneas ist ja Aeneas, der Held aus Troja, flieht aus dem brennenden Troja und kommt dann nach einigen Irrungen und Wirrungen nach Latium und gründet da nicht Rom, aber legt die Grundvoraussetzung dafür, dass Rom eines Tages gegründet werden kann. Und das zweite Buch ist eben die Flucht aus dem brennenden Troja, die ist sehr eindrückliches Buch, sehr hart zu verdauen. Und da gibt es eben eine Szene, in der Aeneas Helena trifft.
Ja, genau.
Also die Frau, die Paris Menelaos geklaut hat und was den Trojanischen Krieg, also das Ereignis, was den Trojanischen Krieg auslöst.
Ja, in der Tradition, naja.
It's more complicated than that, aber wir bleiben jetzt an dieser Stelle dabei. Und diese 30 Verse mit Helena sind nur bei Servius überliefert. Also die gibt es, außer in den Servius-Handschriften, sind die an keiner Stelle überliefert. Niemand weiß, woher Servius das hat. Und ja, also dadurch, dass, weil das jetzt 30 Verse sind und man eigentlich im Kontext des zweiten Buches der Aeneas darüber reden muss, werden wir da jetzt nicht im Detail nochmal drauf eingehen. Also in den kritischen Ausgaben stehen diese Verse drin im zweiten Buch, das ist ab Vers 566, aber in eckigen Klammern, das heißt vermutlich interpoliert, also vermutlich nicht echt, wir haben ja in der Textkritikfolge über diese Zeichen geredet, aber es wird trotzdem noch mit aufgenommen. Und aber eben im Gegensatz zu diesen Elegoqui-Sachen ist das nur bei Servius überliefert, diese Helena-Episode.
Okay, damit ist dann Servius am Ende dieser Kombination aus Vita und Hinleitung zu den Werken quasi fertig geworden. Jetzt ist der Titel endlich dran und er sagt uns eben, dass der Titel Aeneas ist, ein abgeleiteter Name, der von Aeneas stammt. So wie auch die Theseis von Theseus stammt. Und dann gibt's noch ein Beispiel aus einem Juvenalvers, wo die Theseis quasi als Beleg für diese Namensbildung angeführt wird. So oft gequält von der Theseis des heiseren Kodrus. Es ergibt aus dem Kontext gerissen nicht besonders viel Sinn, aber das ist das, was da steht, genau.
Das ist einfach ein, genau. Also wenn man irgendwo ein Beispiel her zitieren muss, dann zitiert man halt einen Vers und jetzt braucht er eben einen Vers, in dem auch so ein ähnlicher Titel mal vorkommt. Also hat er diesen Juvenal-Vers genommen. Genau, und das ist dieser eine Satz, Punkt, fertig. Und damit ist Titulus abgehakt. Ja? Ja. Also wir hatten ja vorhin schon angekündigt, dass das in der Gewichtung nicht immer so ganz gleich ist, aber ja, jetzt haben wir einmal geklärt, das heißt Aeneas und das ist Derivatum, abgeleitet von ja dem Namen Aeneas.
Genau. Und
fertig. Jetzt hat er nicht gesagt, wer Aeneas überhaupt ist, das ist hier nicht der Punkt.
Ne? Nein, genau, darum geht's nicht.
So, aber moving swiftly on zur Qualitas, da hatten wir auch schon gesagt, dass es eben nicht um die Qualität geht, sondern die Beschaffenheit und die Art und Weise dieser Dichtung. Und das ist jetzt, finde ich, eine eigentlich ziemlich interessante Zusammenfassung oder Charakterisierung der Aeneas, was Servius da sagt. Was sagt er denn?
Er sagt, die Art und Weise der Dichtung ergibt sich von selbst, denn das Versmaß ist heroisch, der Hexameter, und die Handlung ist eine gemischte, wo sowohl der Dichter spricht, als auch andere Sprechrollen auftreten lässt. Heroisch aber ist, was von göttlichen und menschlichen Figuren getragen wird und Wahres in Verbindung mit Erfundenem enthält. Denn dass Aeneas nach Italien gekommen ist, ist offensichtlich. Dass hingegen Venus mit Jupiter gesprochen hat oder Merkur geschickt wurde, ist zweifelsfrei dichterisch gestaltet. Der Stil ist zudem der Erhabene, der aus gehobener Sprache und großen Aussagen besteht. Wir wissen ja, dass es drei Arten des Sprechens gibt, die Bescheidene, die Gemäßigte und die Erhabene.
Okay, Servius, let's unpack this.
Ja, es ist eine ziemlich gute Klassifizierung, würde ich jetzt mal sagen. Also wenn es darum geht, Kategorien zu schaffen, um diesen Text zu beschreiben, dann sind diese Kategorien auf jeden Fall gut gewählt.
Ja, finde ich. Auch aus dem Text selber, ne? Also das ist ja jetzt nichts, wo er irgendwie angefangen hat, irgendwas Biografisches auf fragwürdiger Quellenlage zu interpretieren, sondern jetzt geht es wirklich um den Text selber.
Genau. Also das Erste, was mir da aufgefallen ist, ist natürlich dieses Metrum Heroicum, also der heroische Vers, der Hexameter, das heißt auch sonst Metrum Heroicum, aber es zeigt eben an der Stelle auch, wie stark Metrum und Genre in der Antike zusammenhängen.
Ja. Also Epos, ne? Das Heroikum, das heroische Versmaß und jetzt das Genre ist das Epos, in dem eben die Heroen Taten vollbringen.
Genau, und das ist irgendwie lustig im Zusammenhang mit diesem Qualitas Carminis Patet, ne? Also vielleicht es reicht quasi schon auf das Schriftbild zu achten, um zu erkennen, was es für eine Art von Text ist. Ne?
Weil naja, es springt dann sofort an, dass das ein Epos ist. Ja.
Dann eben, um eine Unterscheidung zu treffen zwischen dieser Art von Dichtung und einer anderen, die auch im Hexameter geschrieben wird, nämlich dem Lehrgedicht, sagt er uns noch, es handelt sich um einen Actus Mixtus, also eine gemischte Handlung. Das heißt, es gibt nicht nur eine Person, die den Text hervorbringt gewissermaßen, nicht nur eine Stimme, das, was man heutzutage vielleicht als auktoriales Erzählen bezeichnen würde, sondern es gibt das, aber es gibt auch andere Figuren und andere Stimmen in diesem Text. Und deswegen ist es eben ein Actus Mixtus.
Ja.
Sozusagen die dritte Form, von der er jetzt nicht spricht, ist dann natürlich das Drama, ne, wo es sozusagen keine Person gibt, die den Text erzählt, sondern nur Sprechrollen gibt. Ja, und dann haben wir diese sehr spannende Sache mit dieser Verbindung von Divinae Humanaeque Personae,
ja,
also göttliche und menschliche Figuren auf der einen Seite.
Es hat ein Götterapparat.
Genau, und auf der anderen Seite der Inhalt sind vera cum fictis, also wahre Begebenheiten in Verbindung mit erfundenen Begebenheiten.
Ja.
Und diese Gegenüberstellung, also dass man sozusagen menschliches und göttliches und wahres und fiktives zusammenbringt und die beiden Sachen sich irgendwie in Servius Vorstellung offenbar gegenseitig bedingen, ist schon irgendwie interessant, weil man sich da sicher die Frage stellen sollte, was er jetzt mit erfunden meint, wenn das in Verbindung mit Divinus ist. Also es kann nicht im modernen Sinn Fiction sein. Das ist also im Sinne von so nicht real, unhistorisch oder so. Ich glaube nicht, dass...
Yeah.
Also da sind wir wieder an dem Punkt, also eine der wichtigsten, glaube ich, Unterscheidungen, wenn es darum geht, die antike Gedankenwelt von der modernen abzugrenzen, ist eben diese ganz andere Beziehung, die man irgendwie immer nur so abgrenzen und eingrenzen kann, zwischen Realität, Fiktion, Religion, Alltag und diese ganz Übernatürliches und Natürliches, diese Grenzen lassen sich einfach nicht mit modernen Begriffen so ziehen.
Jedenfalls, da muss man wirklich vorsichtig sein, weil wenn er jetzt sagt, okay, es steht fest, dass Aeneas nach Italien gekommen ist und das ist sozusagen dann Verum, also wahr, und das Fiktum ist jetzt hier, dass Venus mit Jupiter gesprochen hat, wo er ja dann sagt, dass das Constat esse compositum, also das dichterisch ausgestaltet, genau.
Ja.
Und man kann jetzt auch nicht sagen, Servius ist vielleicht doch ein Christ, weil er Venus und Jupiter für Fiktion hält.
Ja, ja,
das
genau.
Ist nein, nicht das, was er meint, ne? Mhm. Sondern sozusagen, dass Aeneas nach Italien kommt. Gut, das ist, wir würden heute auch sagen, das ist Mythos, ne?
Ja.
Das hatten wir bei Lucan schon. Wo ist die Abgrenzung zwischen Mythos und Geschichtsschreibung? Aber dass so Aeneas Reise nach Italien, da gibt's ja sozusagen in Anführungszeichen historische Records von,
ja, ja,
also
genau.
Das ist ja Teil der römischen Geschichtsschreibung. Und von diesem konkreten Gespräch von zwischen sozusagen Venus und Jupiter, was Vergil dann am Anfang der Aeneas wiedergibt, da gibt's jetzt keinen historischen Record von, weil wie auch, weil da
ja,
saß ja
genau.
Kein Mensch dabei und hat den Göttern zugehört.
Genau.
Und deswegen ist das Fiktum. Also ja. Es ist Kompositum, weil eben Vergil den Wörter in den Mund legt und niemand daneben saß. Und
ja,
also man kann da jetzt eben genau das, also genau wie du sagst, man muss da wirklich aufpassen, daraus zu lesen, Servius glaubt nicht, Servius ist der Meinung, dass die römischen Götter Fiktion sind.
Ja,
das
genau.
Das ist nicht gemeint. Ja, und das ist auch kein, Servius war auch kein Christ. Also die Frage kann man ja 4. bis 5. Jahrhundert spielen, aber das ist ja eine legitime Frage, die man da stellen kann, aber da kann man jetzt, also würde ich sagen, auf gar keinen Fall rauslegen, dass lesen, dass Servius Christ war und Venus und Jupiter für Fiktion hält. Also, weil eben ja Fiktum, wie du sagst, das ist nicht Fiction. Ne?
Ja, ja, genau. Vor allem eben nicht im Gegensatz zu einer wissenschaftlich belegbaren Realität oder irgendwie.
Genau.
So. Ja, und dann hat er noch diese andere Kategorie hier, den Stilus, den er da als Grandiloquus, also als erhaben, habe ich das übersetzt. Das heißt eigentlich sowas wie großsprechend, großtönend. Bezeichnet.
Es ist aber nicht negativ.
Es ist nicht negativ gemeint, aber es hat schon einen gewissen Bombast oder so.
Ne? Ja, Bombast, ja, ist ja. Auf jeden Fall mit dabei. Ja, ja, genau. Und im Gegensatz zu eben den anderen, also dem bescheidenen Humile und dem gemäßigten Medium.
Genau.
Das ist, meine ich auch rhetorisch, also das habe ich auch an anderer Stelle mal gelernt, dass es diese drei Stilebenen gibt. Und das ist hier natürlich auch eine Abgrenzung zu den anderen Werken, weil wir hatten ja schon mehrfach diesen Dreiklang von den drei Werken von Vergil. Und hier eben das Grandiloquus, das große Epos am Ende, das erhabene Epos. Und in der Praefatio zu den Eklogen zum Beispiel sagt Servius dann, dass das eben im Bescheidenen, also im Humile,
ja,
geschrieben ist. Die Georgiker sind dann eben entsprechend auch im Medium, also im gemäßigten und auch im mittleren Stil geschrieben. Also auch hier wieder Dreiklang und Dreierhierarchisierung der Werke, die wir auch schon gut vorbereitet hatten. Auch wenn er jetzt an dieser Stelle in der Präfatio zur Aeneas, und die Aeneas ist auch das erste Werk, was Servius bespricht. Also man hätte ja auch meinen können, er fängt an mit den Eklogen und geht dann zu Georgica und geht dann zur Aeneas, was auch wohl die Reihenfolge war, in der Donats Kommentar verfasst war. Da gibt's verschiedene Anzeichen für, aus denen man das ablesen kann. Aber Servius fängt tatsächlich mit der Aeneas an. Aber ja, er hat ja vorhin, das hatten wir ja besprochen in dieser Passage, schon so diese Dreier-Hierarchisierung aufgemacht, dass er es hier gar nicht explizit machen muss.
Ja,
dass
ja, genau.
Die Bukolika, Humile und die Georgica das Medium sind.
Ja, ich habe mir dann aufgeschrieben, also wenn es jetzt irgendwie darum ginge, dieses Genre der Aeneas zu umreißen, dann hat Servius uns hier klar gemacht, es handelt sich um ein Werk, das im Hexameter geschrieben ist, das historisch-fiktional ist, mit dem Caveat, dass man das heutzutage natürlich ein bisschen anders versteht als damals. Es ist auktorial und personal erzählt und in gehobenem Register verfasst. Und das ist eine ganz gute Eingrenzung. Natürlich wissen wir dann immer noch nichts über die Eigenheiten dieses Textes, aber so zur Einordnung und Abgrenzung von anderen Sachen, das ist schon recht effektiv gestaltet in diesem Absatz.
Ja, also so kann man Epos schon definieren, würde ich sagen.
Ja, dann sind wir schon bei der Intentio angelangt.
Und dieses, was du jetzt gleich vorliest, ist, meine ich, der bekannteste Satz aus dem Service-Kommentar, full stop, also überhaupt.
Genau. Also, die Zielsetzung Vergils ist diese, Homer nachzubilden und Augustus ausgehend von seinen Vorfahren zu preisen. Denn dieser, Augustus, ist der Sohn Attias, die von Julia stammt, der Schwester Cäsars. Julius Cäsar leitet seine Herkunft von Iulus, dem Sohn des Aeneas, ab. Wie Vergil selbst bekräftigt, Iulus ein Name, der vom großen Iulus herabgesendet wurde.
Der Intentio Vergilii haec est Homerum imitari et Augustum laudare a parentibus.
Ja.
Ich kann gar nicht zählen, wie oft ich das schon gehört oder gelesen habe.
Ja, das ist, es wird immer noch benutzt, um in Einführungsveranstaltungen zu umreißen, worum es in diesem Text geht. Definitiv.
Ja, das die Nachahmung von Homer. Also, weil wir ja sowohl einen Odyssee-Teil mit den Irrfahrten am Anfang haben und dann einen Ilias-Teil mit dem Krieg am Ende und sich natürlich auch direkt an Homer anschließt, weil ja mit dem Untergang von Troja. Also, ich weiß, in der Ilias geht Troja noch nicht unter, it's complicated, aber
ja.
Kommt eben auch aus, es splittet sich ab von dem trojanischen Sagenkreis und dass das eben, dass Vergil der lateinische Homer ist, ist ja auch etwas, was jetzt nicht gerade selten vorkommt. Mhm. Und dass eben das Ganze dazu da ist, um Augustus zu verherrlichen, Augustum Laudare. Ja, das ist auf jeden Fall etwas, über das wir jetzt hier nicht im Detail sprechen können, weil wir dann übermorgen noch hier sitzen.
Ja.
Also inwieweit ist die Aeneas ein Loblied an Augustus? Also da kannst du doch ganze Bibliotheken mitfüllen mit dieser Frage.
Also ich würde behaupten, das ist immer noch die Triebfeder der gesamten Vergil-Forschung.
Ja.
Eigentlich.
Das reiht sich natürlich sehr gut darin ein, dass Servius das ja als Auftragswerk von Augustus hingestellt hat und dass Augustus ja auch das Werk gerettet hat, weil es ja Tantum ist, also so groß, dass es jetzt... Und das natürlich dann auch dazu passt, dass es ein Loblied auf ihn ist, dass er es gerettet haben wollte.
Ja,
ne?
Natürlich.
Also es macht Servius jetzt hier nicht so explizit, aber das kann man ja schon rauslesen. Das war auch lange Zeit, glaube ich, einfach wurde so hingenommen, dass die Aeneas ein Loblied auf Augustus ist und dann gab es andere.
Und dann kam jemand auf die Idee, dass es möglicherweise nicht so sein könnte und dann hat sich alles geändert. Ja.
Ja. Mit also über die Aeneas und wie sich das Ganze zu Augustus verhält und so weiter und so fort, werden wir auf jeden Fall an anderer Stelle nochmal in aller Ausführlichkeit reden.
Ja.
Ich glaube, abschließend kann man das nicht klären, weil irgendwie das auch jeder für sich selbst entscheiden muss beim Lesen, denke ich. Also ich habe da auch eine Meinung zu, aber das ist dann halt auch nur meine Meinung. Aber man kann wirklich nicht überbetonen, wie wirkmächtig dieses Homerum imitari et Augustum laudare apparentibus ist.
Ja.
Also, Servius wurde ja viel belächelt und ich habe ja auch in der letzten Folge erzählt, dass diese Forscher, die muss man auch nicht gendern meistens, dass die Wissenschaftler, die eben vor allem da Interesse daran haben, den Donat-Kommentar wieder zu haben und so weiter, dass die meistens nicht so viel von Servius halten, bla bla bla. Aber dieser Satz ist so. Also der hat wirklich die gesamte Vergil-Forschung, der dominiert die Vergil-Forschung bis heute. Also das kann man nicht anders sagen, ob die Leute sich bewusst auf Servius beziehen oder nicht, aber das ist, man muss sich dazu verhalten. Man muss sich auf jeden Fall dazu verhalten, zu diesem Satz mehr als zu allen anderen in der Servius-Vita. Und ja, bei Servius ergibt es total Sinn, der Reihenfolge nach, wie er das aufgebaut hat und so weiter. Und deswegen wollten wir die ganze Präfatio machen, um das in seinen Kontext einzubringen, den er bei Servius hat. Ne? Mhm. Das war auch so einer der Gedanken, warum wir jetzt gesagt haben, wir machen eine ganze und mittlerweile auch schon nicht mehr ganz kurze Folge zu dieser Präfatio. Falls ihr euch da im Vorfeld gewundert habt, wie viel kann man schon darüber reden, haben wir uns auch gefragt, als wir überlegt haben, lohnt es eine eigene Folge? Und dann haben wir gesagt, ja, wir machen das jetzt. Und ich hoffe, es ist halbwegs verständlich, warum wir da eine ganze Folge zu machen wollten.
Ja. Das war schon wichtig zu sagen, so wie das alles auf diesen Punkt zuläuft. Und es ist ja schon irgendwie auch so als zentrale Aussage markiert quasi.
Jetzt kommt noch ein bisschen Nachklapp, aber ich glaube, das können wir jetzt wirklich relativ kurz abhandeln, nur der Vollständigkeit halber.
Der Vollständigkeit halber. Sagt er noch was zu der Anzahl der Bücher, Da sagt er, zur Anzahl der Bücher stellt sich hier keine Frage, mag man diese auch bei anderen Schriftstellern finden. Denn bei Plautus sagen manche, er habe 21 Stücke geschrieben, andere 40, andere 100. Das ist deswegen lustig, weil er nicht mal darüber spricht, wie viele Bücher es sind.
Das ist auch so partet, das ist mein so Manifestum, dass er nicht mal sagen muss, dass es 12 Bücher sind. Ja, das ist schon wirklich absurd.
Völlig klar. Aber da müssen wir auch nicht wirklich viel mehr dazu sagen, glaube ich.
Nee, bis auf das die Frage mit dem, wie viele Sachen Plautus eigentlich geschrieben hat, bis heute unklar ist. Also 21 sind irgendwie, ich glaube nicht alle ganz, aber 21 sind überliefert und das sind wohl, ist auch nicht so ganz klar, die Varro für echt gehalten hat, vielleicht aber auch nicht, aber irgendwann in der Antike wurde eben eine Auswahl getroffen, was echt Plautus ist und da gab es aber noch viel mehr, die Plautus zugeschrieben waren. Also es ist ein Komödiendichter, ist auch vorklassisch. Und all diese Sachen, die dann sozusagen für nicht echt erklärt wurden, haben wir auch nicht mehr. Das heißt, wir können heute keine Diskussion mehr darüber anstoßen und uns selber nochmal ein Bild davon machen, weil einfach die anderen von diesen vielleicht sogar 100 Stücken einfach nicht überliefert sind.
Ja.
Und das ist bis heute eine Fußnote der Plautus-Forschung.
Ja, und dann hat er noch was zur Anordnung der Bücher zu sagen. Die Anordnung der Bücher ist auch klar, auch wenn gewisse Leute überflüssigerweise sagen, das zweite sei das erste und das dritte das zweite und das erste das dritte. Und zwar deswegen, weil zuerst Troja gefallen ist, danach Aeneas seine Irrfahrten hatte und er dann in Didos Reich gelangte.
Ja, also ganz kurz, nur damit es nicht zu verwirrend wird. Also im ersten Buch der Aeneas kommt Aeneas in Karthago bei Dido an. Im zweiten Buch erzählt er von dem Fall von Troja, wie er aus Troja geflohen ist. Also er erzählt es Dido, weil Dido ihn fragt, wie er hierher gekommen ist. Und im dritten Buch der Aeneas kommen dann die Irrfahrten, die ihn von Troja letzten Endes nach Karthago verschlagen.
Genau.
Und das heißt, das ist nicht ganz chronologisch erzählt und deswegen sagen jetzt quidam, ne, manche Leute sagen eben, das ist auch was in der VSD steht, dass aber auch auf so eine ganz abstrusen, irgendein Grammatiker hat gehört, dass irgendjemand das Varius hier was durch die Gegend geschoben hat, also ist auch völlig abstrus, aber war anscheinend wichtig genug im Diskurs, dass Servius sich dazu verhalten hat, dass eben anscheinend irgendjemand der Meinung war, dass das zweite Buch mit dem Fall von Troja zuerst sein muss und dann die Irrfahrt im dritten Buch und dann das Ankommen bei Dido in Karthago, weil das chronologisch richtig wäre. So, also das ist der Hintergrund hier. Und das ist jetzt aber, Servius findet das kein guten Take. Was ja, Servius sagt weiter.
Dem kann ich mich auch nur anschließen, muss ich ehrlich sagen. Was er weiter sagt ist, diese Leute wissen nicht, dass genau das die Dichtkunst ist, dass wir zwar mit Ereignissen in der Mitte beginnen, aber sie in der Erzählung als erste wiedergeben und nicht selten auch Zukünftiges vorwegnehmen, wie etwa in Form einer Weissagung. So hat es auch Horaz in seiner Dichtkunst vorgeschrieben, nämlich dass der Dichter jetzt das sagt, was auch jetzt gesagt werden muss, die meisten Dinge aufschiebt und für den Moment auslässt. Und so ist dann auch deutlich, dass Vergil nach allen Regeln der Kunst vorgegangen ist. Also das, was man irgendwie mit moderner Erzähltheorie als Rückblenden und Foreshadowing bezeichnen würde, das beschreibt er hier eben auch. Ne? Also man hat eben oft in der Erzählung den Moment, dass jemand andere etwas erzählt, das schon weiter zurückliegt.
Ja.
Oder man hat eben eine Prophezeiung, die vorwegnimmt, was später passieren wird. Und worauf er sich da eben bezieht, was Horaz sagt, ist eben tatsächlich aus der Ars Poetica von Horaz, der ja auch den Spruch in medias res geprägt hat und der auch genau das heißt. Also dass man eben mit der Erzählung nicht direkt am Anfang anfangen soll, sondern mitten in der Erzählung anfangen soll und erst dann im Laufe der Erzählung aufrollen soll, was davor passiert ist.
Ja, also was hier zitiert wird von Horaz, ist ein überliefertes Zitat, auch aus der Ars Poetica, auch ein Werk, über das wir mal mindestens eine Folge machen müssen. Sehr spannendes Werk. Und Servius ist ja hier auch sehr deutlich in seiner Meinung, aber das ist eben auch wieder so ein Punkt, wo das anscheinend im Diskurs eine Rolle gespielt hat. Also auch wenn es in der VSD zum Beispiel so sehr, irgendjemand hat mal gehört, dass irgendjemand gesagt hat, dass hier jemand die Reihenfolge geändert hat, also dass Varius die Reihenfolge geändert hat. Aber anscheinend ist die Frage oder dieser Punkt doch wichtig genug im Diskurs gewesen zu Servius Zeit, dass er sich dazu verhalten musste. Sonst hätte er es nicht in einem ganzen Absatz ausgeführt, warum das richtig ist, dass das erste Buch an erster Stelle steht.
Ja.
Das ist eben das, was ich meine mit dem Diskurs. Und es ist jetzt irrelevant, wer wirklich zuerst auf diese Idee gekommen ist, sondern was wir eben nachvollziehen können, ist, dass es eine Rolle gespielt haben muss, weil Xavier es sonst sich nicht dazu verhalten hätte. Und auch nicht diese Quidam. Also wir wissen nicht, wer diese Quidam waren, weil wir die nicht haben. Also es gibt unzählige Viten von Vergil, aber die sind eben alle dann, also die meisten sind eben später und halt diese Faust. Manchmal, wenn es zu einem Thema wirklich sehr viele Texte gibt, dann kann man auch mal Quidam finden. Also ich hatte das in meiner Diss mindestens einmal, dass ich tatsächlich, wo ein späterer Grammatiker schreibt, Quidam sind der Meinung, dass dieser und jener Schrott, dass es tatsächlich einen überlieferten Grammatiker gab, den ich zitieren konnte, der genau diese Meinung tatsächlich vertreten hat. Mhm. Und wenn man daraus extrapoliert, kann man auch hier davon ausgehen, dass jetzt Servius nicht ständig sich Quidam ausdenkt, um irgendwie selber irgendwelche Konflikte heraufzubeschwören, sondern, also ist meine Meinung, dass es tatsächlich diesen Diskurs gab und dass man sich dann dazu eben irgendwie verhalten muss.
Ja.
Kann man jetzt auch anderer Meinung sein als ich natürlich, aber so würde ich das verstehen und das deckt sich auf jeden Fall mit dem, was ich sonst aus den vielen Grammatiktexten, die ich gelesen habe, entnommen habe.
Mhm. Ja, und damit sind wir dann auch schon am Ende der Privatio angelangt. Und Servius entlässt uns so aus seiner Einleitung. Bleibt nur noch die Erläuterung, welche im Folgenden ausgeführt und argumentiert werden soll. Was die Aeneis angeht, soll dies genug gesagt sein, denn mit dem Bukoliker und dem Georgiker verhält es sich anders. Und jetzt kommt eigentlich mein Lieblingsteil aus der ganzen Privatio. Übrigens muss man noch wissen, dass, wie wir jetzt, wenn wir etwas vortragen, das Thema nennen, so auch Leute damals ein Gedicht mit einem Titel ihres Gedichts begonnen haben. Wie zum Beispiel Waffen besinge ich und den Mann. Oder Lucan mit Krieg über Emathien oder Statius mit Bruderheere und Reiche gegeneinander. Also es ist großartig, weil es ist einfach auch so, als ob immer so am Schluss, also so, eben wir sind jetzt am Ende angelangt, na, jetzt kommt dann die Explanatio, als ob am Schluss noch ein Argument einfällt, warum diese ganze Titeldiskussion eigentlich niemanden interessieren sollte. Und dann einfach zu sagen so, ja, es ist ja auch ganz normal, dass wenn man ein großes Werk beginnt, dass man dann das Thema als erstes angibt.
Ja.
Das ist ja auch ein gutes Argument eigentlich. Ne? Und dann sagen so, eben in der Aeneis geht es ja nicht um Il Ego Qui, sondern es geht um Arma Virumque.
Und deswegen geht es jetzt weiter mit Arma Virumque. Also das nächste, was er dann macht, ist über Arma Virumque Cano zu sprechen und dann eben über jeden einzelnen weiteren, also nicht jeden einzelnen, aber die weiteren Verse der Aeneis und das sind nicht wenige. Aber er muss nochmal schnell dazu überleiten, dass, ja. Und aber auch schön, dass er sagt, hier ist jetzt genug über die Aeneis gesagt und bei Bukolika und Georgika ist es ja anders.
Mhm.
Also da sozusagen dazu später mehr, ne? Das,
ja, genau.
Ja, aber Sola Super Est Explanatio ist einfach auch, das finde ich unübertroffen in seiner. Kommen hier die nächsten, ich weiß nicht wie viele 100 Seiten noch.
Ja, genau. Das ist jetzt das Einzige, was noch zu tun wird.
Okay, Service, okay.
Ich glaube, das ist auch so ein antiker Topos. Es gibt ja diese Anekdote von Menander, dem griechischen Komödiendichter, der irgendwie bis zum letzten Tag vor der Aufführung noch keinen Text geschrieben hat und dann wieder irgendwann gefragt und dann ist irgendwie die Ansage so, ja, er hat ja alles schon im Kopf, er muss es nur noch aufschreiben. Das war das. Und das Lustige ist, ich glaube, es ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen, in diesen schon aufzuzeigen, so, dass diese Privatio die Aufgabe, glaube ich, sehr gut erfüllt, zu dem hinzuführen, was dann Servius eigenes Projekt ist. Also man bekommt irgendwie mit sehr konziser Sprache und sehr effektvollen Techniken genau die Kernpunkte präsentiert und das noch dazu in so einer ansprechenden erzählerischen Form irgendwie, die man braucht, um all diese Methoden und Erklärungswege, die wir in der letzten Folge skizziert haben, dann auch richtig einordnen zu können. So würde ich das irgendwie sehen.
Und er hat eben dafür aus dem, was so generell über Vergil, also ne, Vergil ist seit 400 Jahren Schulautor, wenn Servius diesen Kommentar verfasst. Und mit dieser 400-jährigen Lehrtradition, aus diesem Diskurs hat er sich eben das rausgesucht, was seiner Meinung nach am besten passt zu dem, wie er das erzählt haben möchte. Und das ist eben dieses, ne? Diese Landenteignungen waren sehr prägend und er hat dann diesen sozialen Aufstieg hingelegt bei Augustus, der ihm auch das Land gut zurückgegeben hat und deswegen hat er auch die Aeneis für Augustus geschrieben, die Augustus dann gerettet hat von den Flammen und so weiter und eben diese Vita ist wirklich und also alles ist wirklich sehr darauf konzentriert, das Werk zu erklären.
Mhm.
Und jetzt kann man natürlich, wir haben das ja auch gemacht, an jeder Stelle sagen, wir haben keine Ahnung, ob das wirklich so ist, weil nur 400 Jahre und Sueton, also wir wissen nicht mal, ob es wirklich von Sueton ist, die Quelle, und selbst wenn, ist Sueton keine vertrauensvolle Quelle. Aber trotzdem führt das irgendwie ganz gut auf dieses Augustum Laudare a Parenticus hin.
Ja.
Also ich finde es einfach wirklich einen spannenden Text und deswegen wollten wir ihn eben wirklich auch in seiner Gesamtheit machen. Und ja, woher wissen wir, was wir wissen? Ja, wir wissen, dass wir nichts wissen, so nach dem Motto. Also könnt ihr euch selber überlegen, wie viel Leser wie es glaubt. Ne? Das ist ja immer die Frage, was glaubt man dem? Und ich meine, wir haben das ja auch selber gesagt, ne? Auch wenn wir da natürlich mit einer philologischen, kritischen Distanz versuchen ranzugehen, ist das ja trotzdem das Bild von Virgil, das man im Kopf hat, egal wie viel man irgendwie versucht zu sagen, ja, wir wissen ja nicht wirklich und wir wissen eigentlich gar nichts. Aber es passt halt, ne? Und deswegen, also die Narrative passt einfach, so wie Servius das auswählt. Und deswegen ist man dann natürlich gleich gewillter, das zu glauben. Und ja, also das finde ich einfach wahnsinnig spannend und diesen Text finde ich wahnsinnig spannend und wir hoffen, ihr fandet es auch spannend.
Ja, wir hoffen, ihr seid jetzt auch davon überzeugt, dass es sich auszahlt, auch mal auf andere Geschichten zu hören, weil nichts anderes ist diese Privatio, ja?
Ja.
Es ist irgendwie eine andere Art des Erzählens und Virgil ist die Hauptfigur.
Mhm.
Und überhaupt sind Kommentare, glaube ich, etwas, denen man als Genre grundsätzlich mehr Aufmerksamkeit widmen sollte.
Ja.
Dazu an anderer Stelle auch mal mehr. Ich habe da auch noch ein bisschen was zu erzählen.
Aber wir machen jetzt erst, keine Sorge, wir machen jetzt erstmal thematisch in den nächsten Folgen ein paar andere Sachen. Ihr müsst jetzt nicht noch mehr Grammatik ertragen.
Nein, aber das sei zumindest als Vorwarnung, als kleine Vorhersage, als Foreshadowing. Und so bleibt uns für heute nur, also mir bleibt nur, mich bei dir, Jana, für das Gespräch zu bedanken, wie immer. Es hat Spaß gemacht und ich habe was gelernt.
Ja, danke dir für die Übersetzung und
ja,
das Gespräch.
Und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Nicht vergessen, gerne bewerten, weiterempfehlen, den Podcast und unser Projekt Unklassisch. Und dann tschüss.
Tschüss.